Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Eine neue Woche, eine neue Episode Trekkäse. Episode 54 mit dem ersten, mit der ersten Doppelfolge seit 1999.
Überlappende Folge.
Genau. Und das mit mir besprechen tut das zum einen DL, die habt ihr gerade schon gehört.
Hallo.
Und die Britt-Marie ist auch da.
Hallo, ihr Lieben.
TJ lässt sich krank entschuldigen heute. Gute Besserung, hoffentlich bist du bald wieder auf dem Dampfer. Bevor wir zu den News und Neuigkeiten kommen, ein bisschen Housekeeping. Zum einen, Apple Podcasts funktioniert jetzt wieder. Da hing unser Feed zwischenzeitlich, warum auch immer, nur Apple weiß es. Wir werden in dieser und den kommenden beiden Folgen die News ein bisschen straffen. Das, was haben wir gesehen, was haben wir geschaut, werden wir weglassen und dann die eigentlichen Episoden von Disco und von Picard dann halt anschließend back-to-back besprechen. Also ihr bekommt quasi zwei Episoden Besprechung zum Preis von einer. Von genau 0 Euro und 0 Cent.
0 Euro 0,00, bitte.
Man könnte auch sagen gratis, aber nicht umsonst. Gut, jetzt haben wir
sehr schön. Und wenn wir jetzt noch den Vergleich noch erklären, was das Gleiche und dasselbe nicht dasselbe ist, dann dann sind wir da. So.
Aber werden wir nicht zu Meta, sondern machen erstmal weiter mit den News und der große Star Trek Abzug von Netflix geht in den USA weiter. Denn nur noch bis zum 1. April gibt's da TNG auf Netflix. Anschließend dann nur noch bei Paramount Plus. Das ist nicht überraschend. Enterprise und Voyager sind ja in den USA schon von Netflix runter. Da kommt die Konsolidierung langsam voran. Für Deutschland bislang nichts bekannt. Alles weiter fleißig auf Netflix verfügbar. Genauso wie wir auch immer noch keinen Starttermin für Paramount Plus in Deutschland haben. Das Einzige, was wir wissen, es wird die zweite Jahreshälfte. So viel wurde von CBS bestätigt. Schauen wir mal. Unser liebstes kreatives Ehepaar im Star Trek Universum. Mike und Denise Okuda haben von der Art Directors Guild einen Lifetime Achievement Award vollkommen zurechtbekommen. Oder wie seht ihr das?
Ja, sehr. Ja. Aber hatten wir die News nicht schon?
Die hatten wir schon, aber da waren sie nominiert. Jetzt haben sie es gekriegt. Und da das aber ein Lifetime Achievement Award ist, habe ich mir gedacht, die kannst du auch zweimal erwähnen. Kein Thema.
Ja, natürlich.
Und sind dann schön gestylt natürlich auf die Bühne und haben sich artig bedankt. Da sind auch Bilder auf Twitter. Und schön. Also es freut mich wirklich. Und wir haben ja oft genug über die Okudas gesprochen, die ja alles Mögliche im Star Trek-Universum designt und entworfen haben.
Und man sieht ihren Einfluss ja auch ganz dezent bei Disco.
Nicht zuletzt Picard. Diese ganzen Paneele und so weiter. Michael Okuda arbeitet ja jetzt auch an Picard. Ich weiß gar nicht, ob Denise auch dabei ist, aber Michael auf jeden Fall. Und sehr schön, da freuen wir uns.
Star Trek Family Community Service auf Twitter.
Ja, ich
was
kannte
ist das,
Brit? Genau. Ich wollte sagen, ich kannte das nicht, deswegen habe ich das hier reingeschmissen. Also ihr kennt es auch nicht, da bin ich beruhigt. Ich dachte, nur ich muss dumm sterben. Also, Star Trek, also Twitter hat jetzt den Service von Communities, wie der Name schon sagt. Und zwar kannst du im Grunde geschlossene, in Anführungszeichen, geschlossene Communities eröffnen, wo du Leute einlädst. Und wenn du dann twitterst, dann hast du die Möglichkeit, entweder über deinen normalen Account zu twittern oder innerhalb der Community zu twittern. Und der Vorteil innerhalb der Community ist halt, dass es Leute sind, die sich für das gleiche Thema interessieren. Das heißt, du twitterst im Grunde kuratiert. Und die Communities, die sind aber geschlossen. Das heißt, du musst eingeladen werden zu den Communities. Soweit ich weiß, gibt's keine Möglichkeit, die zu öffnen, sondern die sind halt wie angelegte Räume im Grunde. Ja. Und da gibt es den Raum eben Star Trek Family Community. Und ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. Da hat The Trek Central den Link von dem Community-Raum, den sie angelegt haben, quasi bei sich mit in den offenen Twitter reingepackt, sodass jeder, der Star Trek begeistert ist, da mit reinkommen kann. Und weil ich das jetzt gesehen habe, ich habe nochmal gecheckt, sind es 78 Teilnehmer bisher, also relativ klein, aber es ist wohl recht aktiv. Ja, und das ist eine Möglichkeit, die es jetzt auf Twitter wohl gibt. Und nicht nur für Star Trek natürlich, sondern für alle möglichen Themen.
Ja, und wenn du halt, wenn es halt eine geschlossene Community ist, kannst du ja dann wahrscheinlich auch rausgeschmissen werden. Das heißt, es dürfte hoffentlich nicht so toxisch werden wie manch andere Ecke.
Ich vermute es, aber ich habe halt ehrlich gesagt mich noch nicht damit beschäftigt, wer denn da eigentlich der Betreiber ist, beziehungsweise ob es Moderatoren gibt. Ich vermute persönlich, dass wahrscheinlich der die Community eröffnet hat, derjenige ist, der quasi auch die Moderation macht. Also das wäre jetzt meine Vermutung. Aber ganz genau habe ich mich da jetzt noch nicht eingelesen, was die Details angeht.
Wo man sich aber auch gut einlesen kann, ist bei Inverse.com. Die haben nämlich einen langen Artikel über Tony Newsom rausgebracht.
Ja, und wer ist Toni Newsom? Wer sich nicht entsinnt, das war die Schauspielerin, die die Stimme von Beckett Mariner in Lower Decks spielt und aber auch natürlich im offiziellen Podcast eine der beiden Moderatoren mit ist. Und ist ein sehr schöner Artikel, kann ich sehr, sehr empfehlen. Der hat viel Spaß gemacht, der war auch nur so medium lang, das heißt, es war nicht so viel Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Warum ich ihn aber tatsächlich erwähne, ist, weil ein paar schöne Sachen gesagt worden sind, wo ich dachte, ach guck, für die Lower Decks und Star Trek Fans vielleicht ganz nett zu wissen. Also Toni Newsom hat gesagt, sie hat komplett ihr ganzes Voice Work, also alles, was Stimmaufnahmen sind für Staffel 3 von Lower Decks abgeschlossen. Es ist alles fertig. Sie meinte, jetzt kann ich im Grunde sterben, aber die dritte Staffel werdet ihr noch kriegen. Und ich dachte so, okay. Dann hat sie gesagt, dass in Lower Decks, also sie meinte, es fällt ihr ein bisschen schwer, weil sie halt natürlich Staffel 3 und Staffel 4 mehr oder minder gleichzeitig aufnimmt oder sehr nah beieinander, sich daran zu erinnern, was sie nicht spoilern darf. Deswegen sitzt sie immer da und überlegt, verdammt, was war nochmal in welcher Staffel, was darf ich jetzt nicht sagen? Also das ist wohl ein großes Problem. Und es geht darum, so ein bisschen in Staffel 3 sagt sie, dass die Crew ein bisschen enger und besser miteinander zusammenarbeiten muss und es wird relativ viele persönliche Stories geben um die Crew und die Castmember selber. Also Castmember ist gut, Charaktere. Und was sie aber noch gesagt hat, was ich ganz nett fand, das war natürlich so ein bisschen im halben Scherz gesagt, aber man weiß ja nie, also ich kann mir bei McMahon vorstellen, dass der auch so scherzhafte Dinge nimmt und sagt, ja gute Idee, warum nicht? Also dem traue ich das zu. Sie meinte, sie hätte gerne eine Live-Action-Umsetzung von Lower Decks, also nicht nur Zeichentricks, sondern quasi, dass man die Voice-Actor vielleicht vor die Kamera holt, das finde ich auch ganz witzig. Gerne auch als Film, ist okay. Und sie meinte, sie pitcht die Dinge immer mal wieder McMahon, so alle halbe Jahre mal, vielleicht wird ja irgendwann mal was draus. Dann hätte sie gerne eine Musical-Episode. Ist ja auch so ein Klassiker in vielen Serien. Und das würde auch gehen, weil viele dieser Voice-Actor tatsächlich auch vor der Kamera schon, also viele sind ja auch Schauspieler und nicht nur Voice-Actor, auch vor der Kamera schon Rollen gehabt haben, in denen sie singen mussten. Also die meisten können tatsächlich singen. Und dann hatte sie noch gesagt, so ein Technologie-Mix, so à la Roger Rabbit, wäre doch auch eine coole Idee. Also dass vielleicht ein Teil als Live-Action Menschen auftauchen und ein Teil als Zeichentrick. Ja, also das wäre so ein bisschen das, was sie sich wünscht und vorstellt. Und sie meinte, keine Angst, Leute, ich bin dran. Ich kümmere mich drum. Und was sie aber auch noch sehr, sehr freut ist, noch als kleinen Abschlusshinweis, dass Dinge, die in Lower Decks aufgetaucht sind und dadurch ja zu kennen geworden sind, obwohl sie ja nur in Anführungszeichen Zeichentrick sind, dass die tatsächlich in die normalen Serien übernommen worden sind als Kennen. Also zum Beispiel bestimmte Schiffe oder bestimmte Raumkarten oder Planeten oder was auch immer. Also dass einfach aktuelles so ist mit den ganzen neuen Serien, dadurch, dass das relativ zentral auch in wenigen Händen liegt, dass es dadurch geht, dass eben Dinge, die in den Zeichentrick-Universen passieren, dann auch in den anderen Serien kennen sind. Und nicht wie vorher, als wir ja Star Trek the Animated Series hatten. Das ist ja mehr so ein ungeliebtes Stiefkind, das offiziell nicht kennen ist.
Gilt als Canon.
Mittlerweile, okay. Wurde
anerkannt als Canon.
Ja, aber war lange eben fraglich. Und das finde ich aber auch schön, da einfach nochmal dran zu denken, dass es offensichtlich gerade bei den neuen Serien jetzt funktioniert, weil es in wenigen Händen liegt, dass da diese Überkreuzungen sozusagen, dass diese Infos nicht verloren gehen. Dass also Sachen plötzlich in dem einen Canon sind und im anderen nicht oder umgekehrt, dass die Leute sich bemühen zumindest, dass es in allen Canon ist. Und das finde ich auch irgendwie nett. Ja.
Und also wir hatten ja jetzt auch in den beiden Folgen, die wir besprechen, sind auch Lower Decks-Referenzen drin.
Mhm. Ja, und auch Schiffsreferenzen, ja.
Schiffsreferenzen und ich habe einen Artikel gelesen, aber ich habe das nicht selbst gefunden, dass angeblich sogar ein Commander Rutherford auf die Excelsior gerufen werden wurde und gesagt wird, ah, wahrscheinlich ist es der Rutherford, der halt in der Zeit dann schon Chefingenieur halt sein könnte dort.
Ah, okay, aber in der Folge selber habe ich das jetzt auch nicht gesehen. Aber wer weiß, wir haben ja ein, zwei Sachen, die tatsächlich als Promo aufgetaucht sind, aber nicht in der Serie waren. Vielleicht gibt's da irgendwelche Szenen, die es nicht in die Serie reingeschafft haben oder in die Folge.
Na, irgendwo habe ich da sowas gelesen, dass da sind noch mehr andere. Also zum Beispiel auch in der Disco-Folge mit den heißen Bananen vom Replikator.
Ja, ja, zum Beispiel, genau. Ja, sehr schön.
Und wer Tony auch mal in echt, also in Fleisch und Blut sehen möchte, die zweite Staffel von Space Force, einem echten Netflix Original, was weltweit, auch wirklich weltweit bei Netflix drin ist, ist jetzt Staffel 2 seit, ich glaube, einer Woche drin, kann man sich auch anschauen. Schön absurd. Alles.
Ja. Und was, ja, weil so es ja so ein bisschen.
Wie The Office oder Parks and Recreation?
Ist so eine Mischung aus, The Office nicht ganz, weil es nicht dieses Breaking, nicht dieses direkte in die Kamera gibt, aber ist halt so ein bisschen. Es hat schon starke The Office Vibes gepaart auch mit Orville Vibes. Also es nimmt sich nicht ganz ernst. Die erste Staffel war eigentlich eine reine Trump-Verarsche.
Vielleicht gucke ich das, weil ich eben auch, wenn ihr Parks and Recreation noch nicht gesehen habt, das spielt auf einem kleinen Gartenamt und Parkamt in einem fiktiven kleinen Stadt in der Nähe von Bloomington, Indiana, wo ja unsere Janeway herkommt. Und die Serie ist teilweise nicht so ganz gut gealtert, aber doch ziemlich sehbar.
Das Schöne war, dass Tony Newsom in dem Artikel noch meinte, und ich war auf dem Mond. Aber das galt halt für Space Force und nicht für Lower Decks.
Ja.
Gut. Kommen wir zu News, die aus dem Star Trek Picard-Blog kommen. Die dritte Staffel ist am sich dem Ende neigen, wissen wir von Showrunner Terry Matalas. Der hat nämlich ein Bild gepostet von einem Transporter-Pad. Ja, nur noch 3 Arbeitstage, dann war's das.
Ja, also am 7. März, wenn das wirklich dabei bleibt, wir wissen ja,
und sie
manchmal
am Wochenende
muss nachgedreht
arbeiten.
Richtig, manchmal muss nachgedreht werden. Ja, ich denke doch, oder? Meinst du nicht? Wir haben doch immer am Wochenende. Okay, also dann vielleicht am
in Kürze, sagen wir es so.
Ja, also entweder am 7. oder 1, 2, 3, am 10., oder?
9.
Naja,
zwei Tage
okay.
Wochenende.
Ja.
Gut, aber wie dem auch sei, also
Nächste Woche wäre dann Schluss, tatsächlich offiziell.
Wenn man in den USA ist, hat man und halt auf irgendeinem interessanten CBS-Paramount-Presseverteiler war, hat man eine Promobox bekommen mit massig Aluhol für Picard Season 2. Ich habe nur ein, zwei Bilder davon auf Twitter durchhuschen sehen.
Ja, so ein paar Leute, die auch
sehen.
So als Influencer dazu gelten, wahrscheinlich nur aus den USA. Das ist so ätzend, warum wir sowas nicht kriegen.
Ich sag dazu nur, und wenn du nicht zufällig voll irgendwelche GIFs weitergetweetet hast, ja. Also, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, es gibt nicht nur, es war nicht nur Alkohol drin, wobei das natürlich, klar, saurieranischer Brandy und sowas, aber es war natürlich auch ein Cocktailset drin. Ich meine, das kennen wir ja auch schon. Das war ja auch schon in der letzten Promobox mit drinne und so ein paar goldene Untersetzer und so. Also, die haben das so zusammengepackt, dass man im Grunde, und das kommt uns ja entgegen, sich schön einen Cocktail mischen kann oder schön einen Drink einschütten kann und dann eben die erste Folge oder die ersten drei gucken kann. Aber ja, also wir genau,
auch
leider
diese virtuellen Premieren, das ist halt auch so, denke ich, so, ja. Warum machen die sowas nicht? Also ich hoffe, wenn Paramount Plus also nicht ganz weltweit, aber halt jetzt auch hier in Europa erhältlich ist, dass wir das endlich auch kriegen. Es ist unfair.
Ja, also mit Paramount ist halt das Problem, dass die ja Paramount Plus haben. Aber bei Netflix zum Beispiel, als es bei Netflix lief, da gab es, glaube ich, tatsächlich eine virtuelle Premiere, wo man Karten gewinnen konnte von überall her. Ja. Aber sonst ist es beschränkt, ja. Oft ist es beschränkt tatsächlich auf Amerika und Großbritannien und Kanada, also die englischsprachigen wahrscheinlich dann, oder hauptenglischsprachigen, ja.
Gestrig ist es.
Ja, ja. Gerade auch aktuell. Ich meine, wie viele Leute sitzen daheim und haben Videokonferenzen oder schalten sich zusammen? Also, naja.
Ja, eben. Es funktioniert gut. Also, ich sag mal so, aus dem Expanse-Fandom haben wir, also es war jetzt keine Vorpremiere, aber wir haben die Premiere der 6. Staffel in einer Riesenparty. Da waren, glaube ich, 200 Leute. Und es war organisiert von Freiwilligen, von Fans. Und es war super gemacht. Und dasselbe war dann nochmal für das Staffelfinale der 6. Also, es funktioniert weltweit.
Paramount muss erstmal checken, weltweit meint mehr als nur USA und Kanada.
Ja, genau.
Und Skandinavien und Zentralamerika.
Ja. Und Australien.
Genau, und Australien. Also die Welt ist ein bisschen größer. Ist für viele Amerikaner immer wieder überraschend. Wurde auf Twitter hat jemand gefragt, was eigentlich Avasarala und Q miteinander umgehen würden. Avasarala ist was aus Expanse kommt, wenn ich hier unser Skript richtig sehe.
Genau, sie ist eine sehr mächtige Politikerin und eine der prominenten Figuren in The Expanse. Und sie hat großartige Klamotten, hat ein absolutes Schandmaul und meistens recht. Und sie hat, Avasarala ist grandios, weil es ihre Character-Arc ist auch, die sie kennen, wissen es. Und das fand ich dann so schön, dass also die Schauspielerin, die Frau Agdashtu, dann tatsächlich also genau dieses Meme retweetet hat und sagte so, oh, das wäre in der Tat sehr interessant zu wissen, wie denn Avasarala und Q miteinander wären. Was sagt ihr, liebe Fans? Und wenn immer also Expanse und Star Trek sich irgendwie berühren, dann freut sich mein Herz.
Genau. Wo sich unser Herz auch freut, gab einen ganzen Haufen Promobilder noch für Picard, wo einfach mal der komplette Maincast einmal ein paar Mal in Guinan's Bar abgelichtet wurde. Und da sind auch ein paar schöne dabei, die man auch wunderbar eigentlich auf Poster drucken könnte und sich in einem Rahmen an die Wand hängen könnte.
Ja, sehr schön. Also und alles in Ten, also finde ich in der Bar, fand ich auch sehr amüsant.
Ja.
Kommen wir zu den Disco-News. Michelle Paradise hat sich geäußert, dass nämlich die 4.13 von Disco letzte Woche fertig geworden ist erst.
Mhm.
Wir brauchen uns nicht wundern, dass wir die Pause hatten. Also sind diesmal nicht so knapp dran wie letzte Staffel, wo sie irgendwie am Montag die Folge fertiggestellt haben, sie Donnerstag live gegangen ist. Trotzdem alles wieder sehr mit der heißen Nadel gestrickt.
Ja, ich meine, wir haben ja super viel CGI jetzt in den letzten Folgen drin gehabt. Ich denke, das wird jetzt für die nächsten beiden, also zumindest für die nächste auch wahrscheinlich auch so ähnlich sein. Also da wundert man sich nicht, dass die da ein bisschen nacharbeiten mussten, aber ich fand's auch wieder alles sehr knapp. Also ja, interessant, aber schön zu wissen, dass die in trockenen Tüchern ist. Jetzt müssen wir nur noch das zu sehen bekommen.
Genau. Britt, du hast ja auch die Logs auf Insta angeschaut.
Mhm. Die Logs sind ja.
Was ist denn da so drin? Weil ich hab, der Algorithmus spült sie mir nicht mehr rein und ich vergesse immer händisch drauf zu gehen.
Die Logs sind normalerweise ja immer um eine Woche versetzt, hängen die hinterher. Das heißt, die Logs, die jetzt reingekommen sind, sind eigentlich für die Folge 411, für die Folge 410, also die letzte. Aber ich möchte sie erwähnen, weil sie sehr, sehr schön auch zur aktuellen Folge passen, beziehungsweise nochmal einen Mehrwert bringen. Und zwar haben wir zum einen Booker. Und wir hatten ja gesagt, dass dieses Verhalten Bookers uns so ein bisschen komisch vorkommt. Also, dass er sich so leicht manipulieren lässt, beziehungsweise dass er auch einfach so wenig Widerstand zeigt und einfach so blind Taker hinterher dottelt.
Ja, das finde ich nicht so überraschend, weil ein traumatisierter Mensch sucht nach Antworten, sucht nach Lösungen und kann da auch teilweise aufgrund seiner Situation manche kritischen Reflexionen stellt er nicht so schnell an. Also,
genau, das hatten wir auch gesagt. Genau, wir hatten auch gesagt, dass es damit zusammenhängen könnte, genau damit, dass er auch einfach verwundbar ist und dadurch und verletzlich und dadurch auch leicht manipulierbar durch Taker. Und dieses Log hat es jetzt aber nochmal sozusagen bestätigt, weil er da nämlich genau sowas reinschreibt, wie er ist völlig fertig und auch emotional sehr mitgenommen und so. Also es schreibt er genauso in dieses Log rein und ich dachte so, okay, gut, Nacktigall, ich höre dir trapsen. Also hier bestätigt er quasi nochmal das, was wir uns sozusagen auch so erklärt hatten, ohne dass es konkret genannt wurde. Und was wir aber auch noch bekommen, ist ein bisschen Background-Story zu Grudge, weil er nämlich sagt, ich wünschte, Grudge wäre hier. Und dann erzählt er so ein bisschen, wo er sie das erste Mal getroffen hat und wie sie zu ihm gekommen ist, alles in diesem Log. Und ich dachte, hallo, das passt so großartig, denn ich habe gerade, obwohl wir die Kategorie ja heute nicht dabei haben, aber ich erwähne es trotzdem kurz, ich habe den Comic gelesen, der gerade rausgekommen ist. Es kommt ja jetzt eine Anzahl von Comics raus und der erste Comic ging eben um Grudge. Die haben ja als Überschrift Tales from the 32nd Century und dann bekommt eben verschiedene Figuren bekommen einen Comic und der erste geht um Grudge und es ist sozusagen so ein bisschen, das führt so direkt in diese Comics rein und ich dachte so super und ich meine, wenn ihr also mehr über Grudge wissen möchtet, dann seht euch das Log an und lest den Comic. Und das zweite Log war Detmar und das passt auch sehr schön, weil wir ja gerade jetzt in dieser Folge über Detmar einiges an Background-Story erfahren und in ihrem Log ging es darum, dass sie darüber gesprochen hat, dass der Druck auf ihr super hoch ist und dass sie eben auch durch diese galaktische Barriere fliegen muss und dass da also alle Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Und das gepaart dann nochmal mit dem, was wir auch schon mal angesprochen hatten, diese Frage, ja, und wo kommen wir dann dahin und sind wir dann ganz alleine in einem Raum von nichts über diese, in Anführungszeichen, Angst, haben wir auch schon mal gesprochen. Und das haben wir alles hier komprimiert in dem Log von Detmar. Und es passt auch sehr, sehr schön eben zur aktuellen Folge, weil wir da ja diese Szene mit Adira haben, die dann mehr oder minder ein bisschen unglücklich so sagt, fly good, ja, so fliege bitte gut, mach mal, leiste gute Arbeit. Und das passt also sehr, sehr schön alles zusammen mit dem Log von letzter Woche. Und deswegen fand ich es diesmal wichtig, die zu erwähnen.
Gut, damit sind wir am Ende der News-Sektion angekommen. Doch fast wieder eine halbe Stunde lang, obwohl wir ein bisschen runtergekürzt haben. Die Discovery-Folge von dieser Woche trägt im Englischen den Namen Rosetta, im Deutschen der Rosetta-Stein. Bezieht sich auf den Stein von Rosetta, was so ein Teil einer Steintafel war, mit der man letztendlich ägyptische Hieroglyphen entschlüsseln konnte, da man die anderen beiden Sprachen, die da drauf standen, schon kannte und dann und in allen drei Sprachen, also in Dermotisch, Altgriechisch und ägyptischen Hieroglyphen, das gleiche auf dieser Tafel stand. Und seitdem wissen wir halt, wie wir Hieroglyphen zu entschlüsseln haben. Daher kommt der Name der Episode. Und es war eine unfassbar langsam gepacete Episode. Es war angenehm, aber hat so irgendwie überhaupt nicht in eine Folge 11 reingepasst. So, wir sind 24 Stunden davon entfernt, dass die Erde und Niva draufgehen. Und man nimmt sich sehr viel Zeit. Also die Folge ist nicht schlecht, sie ist, wirkt nur ein bisschen deplatziert.
Wie seht ihr das? Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, hier wird einiges vorbereitet, eben für die Figuren, was dann in der nächsten Folge eine Rolle spielen wird. Also wir haben ja im Grunde, wir haben wie auch hier wieder ein paar Storylines, die sich sozusagen überschneiden oder nebeneinander laufen. Wir haben halt die Mission, die Burnham mit Detmer, Kalber und Saru eben hat, nämlich auf diesen Alien-Planeten runter zu beamen und dort nach kulturellem Kontext zu suchen, um die Kommunikation mit CNC eben überhaupt in die Wege leiten zu können für den entsprechenden Erstkontakt. Dann haben wir die Storyline mit was inzwischen auf der Discovery passiert mit den restlichen Charakteren, und da haben wir super viele private Momente zwischen verschiedenen Crewmitgliedern. Und dann haben wir natürlich noch die Story mit Booker und Tarkan, die eben versuchen, deren Plan es ist, sozusagen sich an die Discovery anzukoppeln, ohne dass Zora das merkt, und sich dann quasi zu tarnen, dran zu hängen und mit der Discovery Richtung CNC zu fliegen. Und damit sie das machen können und Zora das nicht merkt, hat Taka wieder, er ist ja das Genie, wieder irgendwas entwickelt, was man dann eben aber händig, also per Hand, auf der Discovery irgendwie einsetzen muss, damit Zora das nicht mitbekommt. Also schleichen sie sich jetzt auf die Discovery, um das da einzusetzen. Das heißt, das sind eigentlich die drei Storylines, die wir haben. Und alle drei Storylines, finde ich, sind im Grunde Vorbereitung für nächste Woche.
Ja, das ist halt so eine Lupe, die also die Erzählzeit und die erzählte Zeit nochmal so näher zusammen tut, dass es halt nicht so ein bisschen geraffter, wie sonst erzählt wird, schneller, sondern ja, geht nochmal tief rein, weil es wahrscheinlich Gründe gibt, warum wir dann eben diese letzten beiden Folgen, das ist ja dann die letzte, ja, die dann eigentlich eine Doppelfolge ist, ja, dann, ja, zusammen betrachten können und den Kontext stärker haben. Entschuldigung, ich bin etwas müde.
Ich finde die persönlichen Momente, die wir bekommen für die Figuren, die finde ich sehr schön. Die helfen auf jeden Fall, die Charaktere zu vertiefen, auch die Beziehung der Charaktere untereinander zu vertiefen. Und das ist ja gerade für Discovery auch echt wichtig. Aber die Storyline, die sich um diese eigentliche Begegnung mit CNC und diese große Gefahr und Bedrohung, die darum geht, die finde ich schwächelt ein bisschen. Irgendwie, ich finde auch diese Lösung in Anführungszeichen, ist ja jetzt keine richtige Lösung, aber es ist ein Ansatzpunkt, den sie jetzt gefunden haben, nämlich sozusagen über
kommunizieren mit Pheromonen.
Richtig, über in Anführungszeichen Gefühle zu kommunizieren, finde ich. Ich weiß nicht. Für Star Trek Universum ist ja jetzt nichts Neues. Also ich denke nur hier an Beta-Sold oder.
Aber das ist noch was anderes.
Ja, das ist nochmal was anderes, aber das ist schon richtig. Das ist nicht das Gleiche. Aber auch jetzt mit Pheromon zu kommunizieren ist ja jetzt nichts. Also zumindest jetzt auf der Erde nichts Neues. Also wie viele Tierarten und Tierspezies gibt es, die das? Also wir ja auch. Wir Menschen ja auch. Wir geben ja auch Pheromone von uns. Das ist nicht ganz so. Vielleicht nicht ganz so an der Vorfront oder so komplex, wie das jetzt CNC macht, aber es ist zumindest was nicht unbekannt ist. Und es ist halt ein Ansatz, okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und auch wie sie zu dieser Erkenntnis kommen, ich fand das alles irgendwie, ich weiß nicht, es war so, ja, vielleicht ist es das entschleunigte Erzählen, das mir hier so ein bisschen.
Wahrscheinlich, weil ich fand es ganz gut, wie sie so erst eben gerade diese Entdeckung machten, wegen, oh, es wird doch eigentlich alles rausgefiltert. Oh halt, das ist ja eine Substanz, die es in der Föderationsdatenbank nicht gibt. Oh, und dann halt einfach darauf dann kommen und auch eben über, und ich denke, es gab so ein paar, sagen wir so ein bisschen, aber im freundlichen Sinne, so ein paar, wie kann man sagen, schmunzelnde Beiträge auf Reddit, dass die Discovery Writers Room gerne den Hassern, den Hatern, jetzt gerade noch sozusagen noch mehr häbisch Sachen zum Fraß vorwirft, so, ja, und jetzt geht's nochmal um Emotionen, weil gerade, das ist ja auch etwas, Star Trek spricht ja auch über Probleme der Gegenwart, ist es ja sehr viel, dass es ein Problem ist, dass Leute, die nicht mit ihren eigenen Problemen, also Emotionen und ihrem Innenleben richtig umgehen können, auch entsprechend unangenehme ZeitgenossInnen sein können. Hint, hint.
Also schön ist natürlich auch, dass wir hier zumindest schon Parallelen auch, es werden schon Parallelen gezogen zwischen den Mitgliedern, die jetzt in der Föderation sind, beziehungsweise denen, die wir kennen, und eben dieser 10C-Spezies. Also offensichtlich sind so Emotionen wie Liebe und Vertrauen und Frieden und solche Gefühle sind identisch. Und offensichtlich gibt es auch diesen Drang, zum Beispiel die Jungen zu schützen, also das Junge quasi, also zu schützen. Sie waren ja da in einem
Nursery.
Also in der Nursery.
Ja, aber wie heißt denn Nursery ich hab's jetzt gerade nicht, in der Grippe oder so? Oder
in der
wie
Grippe, sagt, so eine Art, warte mal, ich hab gerade hier Lingo.
Also Kindergarten wäre das falsche Wort, aber nee. in so einer Kindergrippe, genau. Und
Kindergarten, Kinderzimmer, Kindertagesstätte.
Ja, genau. Also da, wo eben die Jungen oder Babys oder wie auch immer man sie nennen möchte. Genau, Säuglinge, genau richtig, also geschützt aufwachsen oder sich entwickeln oder wie auch immer. Und also da scheint es ja Parallelen zu geben. Und dann natürlich wieder die Diskussion, die wir auch schon hatten und die sich ja jetzt auch durchzieht. Was ist, wenn, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, dass sie mit der Spezies in Kontakt kommen und die feststellen, oh mein Gott, wir haben hier in Anführungszeichen versehentlich Planeten zerstört und deswegen und da wir die gleichen Emotionen haben und sozusagen Schutz und Liebe und so weiter, dass wir da sagen, sorry, tut uns leid und blasen das Ganze ab, oder dass es ihnen vielleicht egal ist. Ja, das ist ja eben diese Diskussion am Ende, die auch die Charaktere untereinander haben.
Und es gibt dann noch was anderes, also diese Geschichte mit dieser Nursery und diesen Emotionen oder Pheromonen, die also körperchemisch das in einem auslösen und quasi mitteilen, diese Zustände, Geistes- oder Gemütszustände, hatten wir schon mal, und zwar in Enterprise. Da war also, als die ein Sektoiden-Xindi-Schiff gefunden hatten, hatten sie eben eine Kammer gefunden, wo also Eier von kleinen Insektoid-Xindis drin waren. Und plötzlich ist Captain Archer dann, also ja, ist ein Spoiler, für Enterprise, 20 Jahre alt. Entschuldigung.
Nee, das sind nur 19 Jahre. So viel Zeit muss sein. 19 Jahre.
Aber ist schon volljährig. Ist schon volljährig. Darf schon Auto fahren. Darf schon Alkohol bestellen.
Zumindest bei uns.
Bei uns, genau. Noch nicht in den USA, aber bei uns. Aber auf jeden Fall diese Nursery, dieser Insektoid-Xindi, hat eben auch einen beeinflusst, also den Captain Archer, die zu schützen. Und er wird also fast so fanatisch, also diese Xindi zu schützen, dass seine ganze Crew sagt, Junge, jetzt übertreibst du es, das sind die Leute, die unseren Planeten zerstören wollen. Und jetzt machst du hier einen auf großen Vater von den Kids. Und und so finden sie halt raus, eben was es ist und wie halt ein Teil der Kommunikation oder das, was halt auch Schutzmaßnahme für die Xindi Insektoids halt dabei ist. Und da habe ich mich eben auch dran erinnert gefühlt.
Genau, Folge 317 von Enterprise Hatchery.
Hatchery, genau.
Original am 25. Februar 2004 rausgekommen. Also knapp 18 Richtig. Jahre alt. Zu gut Deutsch heißt die Episode Brutstätte.
Brautstatter.
Naja, das passt ja. Das passt ja, ja. Ja, und dann bin ich auch gespannt, was für eine Spezies wir dann da präsentiert bekommen. Denn wir haben ja auch einen Knochen oder mehrere Knochen gesehen. Also die müssen ja im Verhältnis zu den Menschen riesengroß sein. Also riesig, wenn das ein Beinknochen war, glaube ich, oder? Hatten Sie das nicht gesagt? Ja, es war so ein bisschen, ich hatte so leichte Dinosaurier-Vibes, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, also was zu diesem Planeten noch zu sagen ist, das war wohl mal ein ein Gas Giant, wo halt die Atmosphäre abgehauen ist. Und deswegen waren die Stency auch so riesig, weil sie halt irgendwie zwischen diesen Gasschichten geschwommen, gewabert sind.
Ich fand ja auch zum Beispiel Burnhams Erklärung, warum sie glaubt, dass das wohl der Heimatplanet oder zumindest ein Planet war, auf dem CNC ja unterwegs waren, war ja, weil auf einem Nachbarplaneten, oder war es die Sonne, ich weiß gar nicht
die
mehr.
Sonne.
Ja, diese da um die Sonne, da gab es ja Ringe die sozusagen.
Dyson.
Und die waren aus dem gleichen Material wie das, das sie bei der DMA gesehen haben. Und deswegen also, glaubt sie, dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie zusammenhängen muss. Und ja, natürlich muss das vielleicht irgendwie zusammenhängen, aber ich finde, daraus dann gleich zu schließen, dass es der Heimatplanet ist, ist auch ein bisschen weit gegriffen. Ich meine, es ist für die Erzählung natürlich wichtig, aber es war so ein bisschen so, okay, na gut. Und ja, auch, also,
was ich so ein bisschen seltsam fand, war diese sehr stark konzentrierten Pheromone, durch die sie da durchlaufen, die sie da halt anfassen und die dann halt in die Anzüge reinkommen. Da frage ich mich erstmal so, warum filtert der Anzug nur das raus, was er kennt? Ich würde erstmal erwarten, dass er alles rausfiltert, was er nicht kennt. So nach dem Motto, aha, hier, da ist was, das kenne ich nicht.
Aber dafür muss er ja erstmal erkennen, dass das was ist, also, dass da was ist, also das, und da, wenn er keine Spezifikation hat, nach was er suchen soll, dann erkennt er vielleicht gar nicht, dass da überhaupt was ist. Ich glaube, das war das
Problem,
oder?
Na gut, aber dann ist der EV-Suit nicht dicht.
Ja, oder zumindest nicht intelligent genug, das zu erkennen.
Na, dann, was ich halt sehr seltsam finde, ist halt so, die Emotionen, die da rüberkommen, sind die gleichen wie bei Menschen, Kelpians, wo Pheromone doch eigentlich was sehr Spezies-spezifisches sind.
Inwiefern? Also für was sie gedacht und angewendet werden, das ist, glaube ich, sehr spezienspezifisch. Aber da geht es ja eigentlich darum, glaube ich, dass der gezeigt werden soll, als Zuschauer, Gefühle sind universell gleich. Liebe ist der Schlüssel sozusagen. Oder Frieden oder wie auch immer.
Ja, nur das ist halt für quasi so universelle sind. Das finde ich halt ein bisschen sehr strange.
Es geht ja nicht, dass die Pheromone universell sind, sondern dass, weil die sind ja aus dem Stoff, den wurde ja schon quasi gesagt, ja, die Logik mit dem Anzug sind wir dahingestellt, aber es geht ja darum, dass nur diese Antriebe, diese Motivationen oder Emotionen in sich selbst universell sein können oder sind.
Also das, was sie auslösen, ja, das genau.
Genau.
Übrigens, es gab auch noch zwei Dinge, wo ich ein bisschen leichte Zahnschmerzen hatte. Das eine war ganz am Anfang, als dann Burnham gesagt hat, ja, und jetzt wird sie halt diese Missionen machen und auf diesen Planeten fliegen und so. Und sie weiß ganz genau, diese Ringe haben irgendwas mit CNC zu tun und sie wird auf jeden Fall was auf dem Planeten finden. Sie muss definitiv was auf dem Planeten finden. So dieses, und so wie sie das formuliert hat, fand ich, klang das ehrlich gesagt nur wie so ein kleines, störriges Kind. Das war ja, gar nicht
das
so.
Das ist Classic Michael Burnham.
Ja, aber ich finde, ich diese Sturheit, diese Sturheit habe ich bei ihr so nicht empfunden. Ich finde, sie hatte immer Grund. Also ich fand immer, es begründet, wenn sie an Dingen festgehalten hat. Aber diesmal fand ich das irgendwie unglücklich formuliert, die Art und Weise, wie es formuliert war.
Also ich sag's mal so, ich fand das sehr, sehr plausibel, weil stellt euch jetzt mal vor, wir tauschen jetzt mal mental nehmen wir jetzt mal an, es ist jetzt nicht Michael Burnham, sondern plötzlich ein TNG Jean-Luc Picard da.
Ja, und ich habe es ja schon mal gesagt, auch bei Picard habe ich das Problem.
Nein, lass mich ausreden. Es gibt einen ganz anderen Punkt. Bin nicht fertig. Picard ist ein Hobbyarchäologe. Er beschäftigt sich sehr mit alten Kulturen und hat dadurch ein besonders gutes Bauchgefühl und Wissen, wo er Hinweise finden kann, die eine Krisensituation lösen können. Michael Burnham ist Xenoanthropologin. Es wird auch dort genannt, dass sie genau das ist. Und sie redet auch darüber ganz am Anfang in ihrem klassischen Captain's Log, klassisch dargeboten sogar am Anfang der Folge, dass sie in ihrer Fachlichkeit nach Dingen sucht und aus ihren fachlichen Gründen auch sagt, als Wissenschaftlerin, als Xenoanthropologin, genau da also was finden zu müssen, weil sie weiß, wenn wir kommunizieren, muss ich was finden. Außerdem finde ich es auch plausibel, wenn du also einen Planeten hast, der jetzt nicht mehr bevölkert ist, nicht mehr oder halt Population weg ist, und man sieht also noch so ein Dyson-Sphere oder halt Dyson-Ringe drumherum und direkt daneben so ein großer Hyperfield, wo die dann wohl reingegangen sind und wohl Schutz gesucht haben da drin, aus was für einem Grund auch immer. Ist das meistens so natürlich, wenn du also aus dieser Logik dieses Anthropologische, weißt du ja gut, wie viel dich in diese Leute reinzuversetzen, in diese Bevölkerung reinzuversetzen, diese Spezies, die natürlich vielleicht diesen Heimatplaneten hatte, eine Krise hatte und natürlich innerhalb einer Krise minimalen Aufwand betreiben möchte, um wenig Energie und Ressourcen zu verschwenden, sondern sie gut einzusetzen, für maximalen Effekt dann irgendwo anders hingehen zu können und ihre Haut zu retten. Und das ergibt dann Sinn, dass sie dann von dort nach dort, warum auch immer, das erfahren wir wahrscheinlich, das dann auch passiert. Das ist so diese Smoking-Gun-Geschichte.
Ja, und ich finde, wenn das, genau, und wenn das, dann finde ich, dann ist es einfach unglücklich erzählt in der Episode. Denn so ergibt es total Sinn. Und ja, es wird am Ende dann auch erwähnt, sie ist Xenomorphologin, das hat man ja vielleicht auch kurz zwischendurch mal vergessen, weil es spielt ja nicht so häufig eine Rolle, finde ich eigentlich. Deswegen finde ich, man hätte es vielleicht in einem Halbsatz schon früher erwähnen können. Und dann wäre das auch super plausibel gewesen. Also nein, ich meinte, sie haben das dann erwähnt, aber nachdem sozusagen Burnham gesagt hat, ich glaube, und ich hätte es einfach...
Die haben das dann nochmal irgendwie in einem Dialog, kam das doch noch.
Richtig, das kam danach dann nochmal, glaube ich,
oder? Aber zweimal, es kam im Eingangs-Cap, im Captain's Log wurde es erwähnt, dass sie Xenoanthropologin ist, und dann nochmal im Dialog wurde es erwähnt.
Genau, also, ich weiß Bay, nicht, vielleicht als halt hinterfragt wurde, warum... gehen eigentlich Captain und erster Offizier auf diese Mission.
Ja, das ist natürlich, ich habe mich sehr an TNG erinnert gefühlt. Diese ständige Diskussion, darf Picard mit oder nicht? Oder beziehungsweise TOS halt, also darf Kirk mit oder nicht, genau. Aber irgendwie war das nicht so, ich weiß nicht, für mich war das nicht so deutlich. Aber das ergibt natürlich so Sinn. Na, selbstverständlich, das sehe ich auch so, das hast du schon recht.
Ich finde halt auch, also das ist auch jetzt kein Vorwurf an irgendjemanden, aber manchmal finde ich halt, niemand würde, das ist kein Vorwurf, es ist ja nur ums Bewusstmachen, weil ich falle manchmal auch in solche Sachen rein, das ist ganz menschlich, aber
bei Picard und Riker hätte niemand diese Frage gestellt.
Doch, oder, nee, bei Picard und Riker hätte niemand gesagt, ja, benimmt sich wie ein kleines Kind.
Doch, ich finde, Riker macht das recht häufig, ehrlich gesagt.
Aber da wird man andere Worte finden, meist.
Okay. Mir ist es tatsächlich aufgefallen, weil ich das bei Burnham nämlich eigentlich, das Problem hatte ich bei Burnham so noch nicht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, auch wenn andere gesagt haben, sie hatten das nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat, dass die entsprechend motiviert waren. Und hier war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, es war nicht so, und deswegen ist mir das aufgefallen. Aber das hat vielleicht einfach mit der Art und Weise, wie es erzählt wurde, zu tun, oder ich habe Sachen nicht mitgekriegt, das kann gut sein. Ja.
Eben. Ist ja nicht schlimm, aber es wurde, also wie ich, es kann auch sein, weil ich selber halt mit Anthropologie zu tun habe und diese Denke halt auch kenne, auch aus dem Studium, also diese Methode, dieses, was liegt vor mir, was könnte das Alleroffensichtlichste sein, wo finde ich kulturelle, wo kann ich jetzt quasi so in Reliquien, Hinterlassenschaften, in verschiedene Sachen, die gut, Reliquien ist ein sehr spezielles Wort, das eigentlich nur mit theologischen Sachen zu tun hat, aber halt Hinterlassenschaften in verschiedenen Ruinen, in was auch immer Sachen, halt Hinweise finden, die ich dann zusammenstückeln kann, um einen Kontext auch aus der Sicht der alten Population, dieser alten Zivilisation halt herumstückeln zu können. Und daher fand ich das, es wirkte auf mich sowas wie die Michael, auch der General Ndoye, so schön sagte, so, yo, ich verstehe ganz genau, was du meinst, warum du findest, dass es eine Zeitverschwendung ist, aber Ich weiß, es ist ätzend, aber man hat ja manchmal das Gefühl, auch so aus professioneller Sicht, ich weiß, ein bestimmter Arbeitsvorgang ist nervig, aber ich muss das jetzt machen, weil ich weiß, dass ich meinen Job sonst nicht richtig mache. Auch wenn diese Extrastreife super anstrengend ist.
Ja, also das ist im Grunde das, was wir jetzt in dieser Mission-Storyline haben. Und dann haben wir natürlich noch die Storyline mit Booker und Taka, die sich eben auf das Schiff schleichen.
Genau,
und
da das auch andere, was sehr anstrengend ist.
Das fand ich anstrengend.
Ja, dann leg los.
Das ist aus so vielen Sachen ein schlimmer Story-Arc, der an so vielen Stellen so unfassbar unlogisch ist. Also unser ich kann alles in 5 Sekunden entwickeln, Taka, versucht nicht mal eine Lösung zu finden, wie er in dieses Hyperfield rankommt. Sondern so, ach ja, warten wir mal ab, was die Disco macht. Das ist so okay, vorher konnte es euch nicht schnell genug gehen und jetzt mal gucken, was Michael macht. Das war also vom Writing her so, okay, wir wollen sie irgendwie auf die Disco kriegen, weil wir brauchen wir brauchen einen Moment, dass wir einen zweifelnden Booker haben. Das, der Plot-Twist kommt mit einem großen leuchtenden Schild von vorne. Wobei das ist ja kein Plot-Twist, dass halt dann, wenn es hart auf hart kommt, wird Buck natürlich zu Michael halten und Taka.
Hat das ja schon am Ende diese Szene, wo Michael ja das gute abschließende Gespräch hatte, dann da saß und dann sah man sozusagen diese sozusagen Bulkhead, wie heißt das auf Deutsch?
Hinterm Schrott.
Hinterm Shot, genau, also da dann der Buck saß mit treuherzigem Dackelblick und
also bin ich der Einzige, der das extrem creepy fand?
Ich fand das halt eher so, nicht um den Creepy, in dem Fall nicht um den Creepy, also in Bookers Fall fand ich es tatsächlich nicht ganz so creepy, weil es eher so, es wirkte eher verzweifelt und sinnsuchend und nach welcher Richtung soll ich jetzt wirklich gehen von Book, als dass er irgendwie creepy wäre es in anderen Konstellationen auf jeden Fall gewesen, aber in der Konstellation fand ich es nicht so creepy.
Also das ganze Ding hatte natürlich super viele Plotholes, ja, auch so zum Beispiel ja. Taka, der vorher dann super lange erzählt, ja, Zora ist ja quasi so eine intelligente Maschine, die würde auf jeden Fall sofort mitbekommen, wenn sich da jemand irgendwie versucht, ans Schiff anzuhängen, aber sie kriegt nicht mit, wenn sie da munter übers Schiff hüpfen, ja.
Und also das dann ist alles halt auch aus dem Maschinenraum noch jemand mitnehmen.
Ja, ja. Und auch sich, auch in die Kommunikation sich irgendwie reinhacken und dann so zum Beispiel auch irgendwie die Kameras da, also durch die Wände durchgucken und also lauter so Geschichten. Also es ist alles irgendwie, es ergibt also es ist alles nicht ganz so logisch.
War halt ein Plot-Device, um sozusagen, weißt du, so die Fliege an der Wand in verschiedenen Alltagssituationen der Discovery. Das ist also nicht immer nur die Brückencrew oder halt so die Hauptleute da sind, sondern dass eben die sekundäre Charaktere mehr Beachtung kriegen und wie die sich halt unterhalten, wie da die Stimmung auf der Discovery ist, während sie halt raus, also quasi sehr gespannt warten, bis Michael und Saru wieder mit den anderen zurückkommen.
Mhm. Und der Storybogen ist nicht sehr fein gearbeitet, sondern sehr
also,
rough.
Wichtig ist hier halt, ich finde, es gibt also ein paar Sachen, die trotzdem hier ganz interessant sind oder die nett sind. Also ich meine, auf die persönlichen Momente will ich gleich nochmal kommen, aber was hier, glaube ich, tatsächlich wichtig ist, ist dieses kurze Zwischenspiel zwischen General Ndoye und Booker. Denn Booker will sie ja davon überzeugen, dass dass sie zusammenarbeiten, nämlich dass Booker die Chance kriegt, DMA, die Energiequelle der DMA zu zerstören. Und dann sagt sie, okay, wir arbeiten da zusammen. Ich werde versuchen, dir die Möglichkeit zu schaffen, dass du das machen kannst. Aber nur, wenn du mir hoch und heilig versprichst, dass wenn wir dass wir zuerst verhandeln mit CNC und wenn sie dann einlenken und sagen, ist in Ordnung, wir schalten quasi alles ab, dass du dann nicht die Quelle zerstörst, sondern dass das nur ein letzter Notfallplan ist, den wir durchführen, um eben die Erde und Niva zu retten, wenn mit denen, mit der Spezies sich nicht verhandeln lässt. So. Und dann dachte ich mir noch so, hallo? Hat die vorher nicht mitbekommen, als sie das erste Mal die Energiequelle zerstört haben, dass Booker hoch und heilig geschworen hat, er würde definitiv sich den Entscheidungen beugen und dann haben sie es doch in die Luft, in die Luft gesprengt. Ich meine, wir wissen, es war nicht Booker, es war Taka, ja, aber Booker hängt halt quasi mit drinne, also mitgehangen, mitgefangen. Und ich meine, diesmal haben wir ja auch den Faktor Taka, der noch da ist. Und ich dachte mir so, selbst wenn N'Doye quasi verzweifelt ist, dass sie darauf eingeht und ihm das glaubt, nachdem er schon einmal bewiesen hat, dass er da nicht glaubwürdig ist. Das fand ich erstaunlich.
Ja, da ist so einiges erstaunlich. Also zum einen, dass man sich so easy in die Kommunikation einhacken kann, dass man sich dann auf irgendeinem dunklen Gang trifft, wo sonst niemand ist. Sonst
ja,
ist,
war übrigens sehr schön, N'Doye hatte gleich ein Messer zur Hand, gell? Ja. Also das fand ich auch geil. Die hat also offensichtlich ein Messer als Standardwaffe noch irgendwo in ihrem Mantel versteckt. Fand ich super.
Ja. Mantel und Degen.
Ja, und mir ist auch erst jetzt irgendwie aufgefallen, also ich meine, das ist mir schon letztes Mal aufgefallen, aber diesmal ganz besonders, der Mantel ist ja so geschnitten, dass es aussieht, ja, als hätte sie ein Cape an, also so à la Superman oder so, also so Superheld-mäßig. Ja. Ich finde den geil, ich liebe den.
Das sieht super aus, auch mit dem Hut, den sie dann manchmal dazu trägt.
Ja,
das Es sieht einfach so swishy, elegant, so eine Mischung aus total futuristisch, mit aber gleichzeitig historistischen Anleihen drin mit dem Cape.
Ja.
Super. Und wir haben ja in der nächsten Folge, Pick, haben wir auch was mit einem Cape.
Aber Marcel, ich habe dich gerade unterbrochen, entschuldige. Es war also alles irgendwie nicht sehr schlüssig, das ist schon richtig.
Genau, das war alles nicht sehr schlüssig und dass das halt so ohne weiteres geht und hier, ich bin der und der. Denkst so, Confirmation Codes, schon mal davon gehört?
Was? Nein.
Ja, das ist also wieder Plotholes von der Größe einer DMA an der Stelle und auch das Ding muss unbedingt im Maschinenraum
angebracht werden.
Denn so, ja gut, kennen wir irgendwoher, ist nicht das erste Mal, aber dann Reno bekommt ja noch mit, so hey, da ist einer, der sich unten drunter versteckt und dann kann er sie so ohne weiteres überwältigen, obwohl er nicht mal irgendwie eine Waffe dabei hat.
Ja, du, wer weiß. Also das wird ja absichtlich nicht erzählt, wieso, weshalb, warum.
Ja, und dann auch, dass halt dass Zora davon nichts mitbekommt. Also ich meine, dass sie davon nichts mitbekommt, wie sich Book und Taka auf der Discovery bewegen, okay. Ich meine, wir haben wieder unsere lustigen leuchtenden Armbänder, wie wir es schon von den Hansons kennen, okay. Das bin ich noch bereit abzukaufen. Aber wenn Zora, die sich ja als oberstes Ziel gesetzt hat, ihre Crew zu beschützen, nicht mitkriegt, wenn auf einmal jemand weg ist. Hallo?
Naja, also sie ist ja jetzt noch nicht so lange weg. Ich denke, das wird dann erst in Zukunft ihr auffallen, dass da jemand weg ist. Aber ja, also die ganze... Ich
fand auch sonst niemandem das... Der kommandierende Offizier im Maschinenraum halt nicht mehr da ist, ja.
Naja, das ist jetzt, der hat die ja noch mal 5 Minuten in seiner Gewalt. Das kommt dann noch, glaube ich, in der nächsten Folge spätestens. Also, um mal kurz noch zum Abschluss noch zu erwähnen, die persönlichen Momente. Also, wir hatten sehr schöne Momente zwischen Reno und Adira, wo Reno sozusagen.
Rakta Gino trinkt.
Ja, aber Reno ist halt auch einfach, ja.
Genau, Rakta Gino, vor allem das, was ich interessant fand, so übergreifend, ist, dass Rakta Gino wohl bekannt war in der Föderation, zwar nicht überall während des Klingonenkriegs, weil wir hatten ja dann in Deep Space Nine in dieser Tribbles-Folge, wo, ich glaube, Odo und Rakta Gino in dieser dieser Gastronomie auf K7 da bestellt hat und dann keinen Rakta Gino bekam, weil klingonisches Getränk und die Bedienung kannte das nicht, aber hat wohl die Reno das gekannt und
Wobei, war das nicht ein bisschen Beta oder vielleicht gibt es auch nur bestimmte Sektoren, wo man es kennt oder so.
Ja, aber eben.
Da, aber Reno hat, also ich fand sehr schön, dass Reno sich so ein bisschen, ich finde, man kann nicht sagen mütterlich, aber doch zumindest so in als weise Ratgebende sozusagen für Adira. Genau, für Adira sich so ein bisschen also gegeben hat in der Situation.
Die nette Tante von schräg gegenüber.
Ja, es war so ein bisschen so, Kit, wir alle haben Probleme und wir alle müssen irgendwie zusehen, dass wir da also dran arbeiten. Und ja, Detmar ist großartig. Also ich fand auch sehr schön, wie sie das so sagte und so begründete und so. Aber hast du sie gesehen, nachdem wir hier angekommen sind? Also auch sie ist nicht perfekt. Und ja, freunde dich doch mit ihr an. Das finde ich auch, das ist immer so einfach dahingesagt, ja. Aber sie meinte, versuch's doch einfach. Und das finde ich, also, es war sehr, sehr nett, einfach alles so diese ganze Kommunikation zwischen den beiden. Und dann natürlich auch Adira.
Aber, ja, aber dann halt auch, aber geh nicht zu ihr hin und sag, ich hab das, ich hab die ganze
ich Zeit. Ich bin dran
das
wie du. Auch,
weil, da, das ist dann creepy.
Genau. Dann hat Reno ja auch noch mal kurz erwähnt, dass sie ja, das hatte ich, also das weiß ich natürlich, aber das habe ich auch irgendwie jetzt zwischendurch mal kurz vergessen gehabt, hatte jetzt ja auch noch mal erwähnt, dass sie ja da auch während des Klingonenkriegs da gestrandet war die ganze Zeit und sich da ja wirklich in äußerster Notsituation und auch ihre Kameraden ja über einen langen Zeitraum alleine sozusagen gerettet hat. Also wenn einer Traumata hat, auch aus dieser Geschichte, dann wahrscheinlich Reno. Also auch sie hat natürlich daran gearbeitet. Dann haben wir Adira und Detmar natürlich gehabt. Das war auch sehr niedlich. Also natürlich Adira, die Detmar hat bewundert. Und dann dieses Fly Good. Ja, und dieses Fly Good. Und du weißt ganz genau in dem Moment, ich glaube, jeder hatte mal so eine Situation in seinem Leben, mindestens mal einmal, wahrscheinlich mehrfach, dieses Au. Au, 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 das war gerade wirklich peinlich.
Ich finde es auch in Ordnung, aber ich finde es in Ordnung, wie das eben nicht als wirklich schlimm peinlich, sondern als etwas, hey, das passiert, wir sind halt alle messy und nicht immer die elegantesten, coolsten Leute, sondern wenn wir einen anderen Menschen bewundern oder eine andere Person, muss es ja nicht unbedingt immer nur mega cool sein, sondern dass einfach darauf geachtet wird, nicht bewusst zu creepy zu werden, sondern ja, und was halt auch wieder so ein schöne DS9-Vibes hatte, wie die Sache mit dem Charakter Gino war, eben natürlich die Szene in der Bar, wo erstmal so ein Lurien sitzt an der Bar und Ferengi-Bartender und yo, das ist einfach so ganz bewusst, ja, wir sind ein neues DS9.
Ja, und aber Detmar, die dann auch das Ganze eben nicht krumm genommen hat, gesagt hat, komm, setz dich, ja. Und es auch mit Humor genommen hat und so, also das war sehr schön. Dann hatten wir natürlich auch
einfach so ein Junge. Ja.
Genau, dann hatten wir auch eine sehr schöne Szene natürlich zwischen Detmar und Burnham und da haben wir auch relativ, also viel Backstory noch für Detmar bekommen, eben, dass sie wohl aus schwierigen Familienverhältnissen insofern stammt, dass ihr Vater eben emotional wohl nicht die Verbindung zu ihr hatte, wie man das in Anführungszeichen erwartet, also dass es da wohl eine schwierige Kindheit bzw. Jugend gab, dass sie zum Beispiel auch PTSD-Behandlung, Therapiesitzungen gehabt hat, dass sie da aktiv dran arbeitet und lauter so kleine Puzzlestücke sozusagen zu Detmar noch dazu bekommen. Und sowas ist natürlich immer besonders schön, weil es ja den Charakter einfach auch tiefer macht und interessanter und ihm Facetten gibt, die wir ja sonst so nicht mitbekommen. Ja. Dann hatten wir noch Burnham und Kalber, auch da natürlich wieder. Das ist was, wo Kalber jetzt schon länger dran arbeitet. Ich glaube, das ist schon die dritte Episode oder so, wo er halt sagt, okay, ich muss mich um mich selber kümmern. Also ich brauche einfach irgendwie, ich muss mich selber finden. Ich bin da irgendwie momentan, ich bin nicht in Ordnung. Und dann Burnham auch sagt, wer von uns ist in Ordnung? Nach dem, was wir alles erlebt haben, sind wir alle ein bisschen, ja, nicht in Ordnung. Das fand ich irgendwie auch nett, so dieses, du bist nicht alleine, ja? Und das ist ja auch so ein bisschen so das überliegende Thema, so, du bist nicht alleine, sondern wir sind da und wir helfen dir und dir selber vielleicht auch zu helfen zum Teil.
Ja, jeder hat sein
Päckchen zu tragen,
jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist ja auch was ja Picard, erste Staffel, Nepente in der Folge. Ganz offensiv.
Ja. Naja, und dann natürlich noch Reno und Chaka. Also egal, wie du es drehst und wendest und wie viel Plotlöcher oder nicht, aber ich liebe Reno und ich freue mich immer, wenn sie da ist, weil sie einfach so schön trocken und sarkastisch ist und immer sehr auf den Punkt. Und ich kann mir vorstellen, gerade Reno und Chaka, dass die beiden ja interessante Gespräche führen könnten. Mal gucken. Also sehr schön auch, als dann Booker zurückkam auf sein Schiff und sie dann so, Es gibt auch nichts Besseres, als nach Hause zu kommen und eine Geisel vorzufinden, nicht wahr?
Unexpected. Unexpected.
Genau, eine unerwartete Geisel.
Geiselsituation.
Ja, ja. Also ich habe sehr gelacht, ich liebe das. Aber das kann Rina natürlich in dem Moment auch machen, weil ich glaube, sie weiß, dass sie nicht wirklich in Lebensgefahr ist. Aber natürlich ist sie trotzdem erstmal jetzt Geisel, ja. Ja, also das waren alles Momente, die mir sehr gut gefallen haben. Und was mir übrigens auch gut gefallen hat, wir haben ja Rillard nochmal gehabt in so einem kleinen, in so einer kleinen Szene mit Doktor, warte, ich hab's so aufgeschrieben, wie hieß der Rears? Dr. Hirai. Genau. Rillard mit Dr. Hirai, wo sie ihn mehr oder minder zur Ordnung gerufen hat und gesagt hat, also du kannst so sarkastisch sein, wie du willst, aber tu mir den Gefallen und macht es nicht so, dass es sozusagen zu Problemen führt in der Kommunikation mit den anderen Parteien, die vielleicht nicht so sicher sind in dem Vorgehen, das wir jetzt gewählt haben. Ja. Und das hat er dann auch versucht, weil der ist offensichtlich einfach so eine sehr sarkastische Persönlichkeit und nicht gewohnt, sich da so zurückzunehmen. Also und das fand ich nett.
Ja.
Und es hat natürlich aber auch wieder so ein bisschen gezeigt, dass Rillard da ein sehr gutes Fingerspitzengefühl hat. Ich meine, die war 30 Jahre Diplomatin in der Föderation. Also irgendwas muss da ja hängen geblieben sein. Und die hat ein ganz gutes Fingerspitzengefühl und man sieht, wie sie sozusagen hier ein bisschen am Faden zieht und da ein bisschen am Faden zieht und im Hintergrund alles so in Anführungszeichen manipuliert oder zumindest beeinflusst, manipulieren ist zu negativ, aber beeinflusst, genau, dass am Ende eben eine Situation rauskommt, mit dem alle gut leben können und alle irgendwie das Gefühl haben, sie sind positiv unterstützt und das ist ja auch das, was man will. Und ich glaube, das hat hier auch nochmal so ein bisschen, das war Absicht, dass wir das hier nochmal gezeigt bekommen haben, um jetzt für den Schluss dann sozusagen nochmal die Grundbasis gelegt zu haben und zu sagen, okay, und jetzt begegnen wir 10C und da ist jemand, der hat Ahnung von dem, was er macht. Ja.
Eben, weil sie ja schließlich auch mit dem Grund, sie hat ja auch gesagt, ich will dringend mitgehen, bitte lieber Admiral Vance, jetzt ist mein Stellvertreter, der Vizepräsident, zuständig und
ja. Also das ergibt halt Sinn, weil man könnte sich ja fragen, warum just diese Szene mit dem Doktor nochmal aufgetaucht ist, weil sie bringt ja jetzt auch inhaltlich nicht wirklich viel weiter, aber sie ist, glaube ich, genau deswegen da, um nochmal Rillard in ein bestimmtes Licht zu rücken, um dann dran zu erinnern, ach Leute, hier vergesst nicht, da haben wir jemanden, der sich auskennt in Diplomatie und Verhandlungen. Ja.
In der nächsten Woche wird es dann den Erstkontakt mit Spezies 10C geben. Verläuft nicht so ganz hundertprozentig friedlich, wenn man sich die Preview anschaut, die es auf StarTrek.com gibt. Aber sind wir mal gespannt, was die nächste Woche uns so bringt. Widmen wir uns dem Main Event. Also ich habe es ja schon getwittert, also als ich die Folge geschaut hatte, als ich Freitag von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Also ich habe meinen Mund gar nicht mehr zugekriegt im Laufe der Episode und dachte mir am Ende nur so, was für ein fucking geiler Staffelauftakt.
Ja.
Episode 201, The Stargazer, oder auf Deutsch Die Stargazer, im Deutschen ohne das Leerzeichen, ist der Staffelauftakt für Picard. Und wir kriegen zuallererst mal einen relativ harten Cold Open. Ja. Wie wir es ja schon öfters irgendwie hatten bei Picard. So, wir mögen unsere Blenden und unsere Sprünge und werden halt reingeschmissen in einen, in die Szene, die wir auch schon in diversen Trailern bekommen haben. Kadetten und Security-Teams rennen durch explodierende Gänge auf dem Weg zur Brücke, wo gerade die Borg-Queen dabei ist, das Schiff zu übernehmen. Und,
royaler Besuch. Ich bin ja gespannt. Ja, das ist so ein blöder Witz, den ich mache, weil wir haben ja hier die Britmarie, die ja auch Adelsexpertin ist. Und da könnten wir das ja auch, wie es dann ist, wenn die Königin höchstpersönlich kommt, ohne ihre Garten. Aber sie hat dafür ja ihren Schutz eingebaut.
Genau, und sehen dann halt, wie Picard die, die Selbstzerstörungssequenz startet, wo ich mir halt denke, so, warum er und warum nicht Rios? Aber gut.
Weil er der Ranking Officer ist.
Ja, aber eigentlich, das Schiff kommandiert eigentlich immer noch der Captain. Aber gut, egal, ignorieren wir das. Weil das ist jetzt wirklich rummäkeln an kleinsten Details. Und das in einem mikroskopisch kleines Haar in einem See von Suppe zu suchen.
Ja.
Und danach werden wir dann halt so, bekommen ein neues Intro, was vom, von der Musik her sehr starke In a Mirror Darkly Vibes bei mir ausgelöst hat. Weil es halt alles so ein bisschen also,
wir haben ja in
militaristischer ist von der Musik her.
Ja, wir haben ja Trommeln und sowas in der, wenn ich mich richtig erinnere, bei, bei der DS9-Folge. Und hier ist es auch
Enterprise.
So.
In the Mirror Darkly war Enterprise.
Ach, In the Mirror Darkly. Achso, entschuldige, ich war gedanklich gerade, ja, hast ja recht. Aber wir haben, glaube ich, aber Trommeln und sowas sind da mit dabei, wenn ja. ich mich richtig erinnere, gell? Und hier ist es auch so, dass, also die Melodie ist, die Grundmelodie ist die gleiche, aber sie ist schneller und es ist so ein, auch so ein Beat drunter gelegt, so ein, dieser typische, ich sag jetzt mal Horror-Beat, der so ein bisschen so ein treibender Beat ist. Das Ganze ist etwas schneller und etwas dynamischer und das ist die Musik, also die so ein bisschen mehr Action verspricht, wenn das nicht vielleicht auch ein Foreshadowing auf die Gesamtstaffel ist. Also vielleicht verspricht Season 2 auch mehr Action. Es hat auch was?
Bondiges, also gerade den zweiten Teil des Vorspanns. Also wird, weil was ich spannend finde...
Also Bond
finde,
wie in James Bond, oder?
Genau.
Ah, okay, ich dachte mehr, ich dachte eben,
ich dachte auch, okay. So, hä, an Bondage?
Ja, ja,
nein,
genau.
Bondig. Ja, James
Du hast Bond. Uns mit deinen Leather Boys versaut, wir denken sofort an was anderes, wenn du von Bond sprichst.
Oh, gebondigte Leather, oh, sorry, nee, wir reden jetzt über den Vorspann von...
Ja, also es hat Vorspann was James Bond-artiges, okay?
So ein bisschen so musikalisch. Und was spannend war, war, dass das zwar an sich, auch wenn es so mit militaristischen oder Action sozusagen Anleihen angereichert war, war jedes einzelne, also waren ja fast so Versatzstücke an Musik, die so zusammen gereiht waren, jeweils sich doch an das Hauptthema, das wir auch aus, aus Staffel 1 schon kennen, orientierend, aber sie waren halt so aneinandergereiht, dass es so harmonisch in sich selbst die Teile sind, aber so ein bisschen disharmonisch in der Aneinanderreihung wirkt. Dass das auch so ein Gefühl ist, oh, hier stimmt was nicht, es ist ein bisschen ungemütlich.
Ähnlich wie also an manchen Stellen hat es hatte das Intro auch sehr, sehr starke Dark-Vibes. Also gerade das Richtung Ende, wo sie dann halt auch dieses gespiegelte Bild haben und mehrfach
geteilt. Ja, das ist auch dieses, ja, das ist auch aber dieser Beat, der da drunter liegt, das ist so ein bisschen, also ich sag, es erinnert mich so ein bisschen an so Horrorfilmmusik, so dieses typische, wenn es gruselig werden soll, dann wird so dieser Beat drunter gelegt. Das ist auch so dieser typische Beat, der hier drunter liegt. Und wir haben das aber auch in den Bildern. Also wir haben nicht nur die Musik, die etwas anders ist, sondern wir haben auch eine leicht andere Bildabfolge und zusätzliche Bilder, die jetzt mit reingekommen sind in den Vorspann. Also wir haben immer noch die Versatzstücke mit diesen würfelförmigen Abbildungen und mit der DNA und so weiter. Das ist alles noch drinne.
Das hatten wir ja in Staffel 1 auch. Die DNA wahrscheinlich ist, sondern Zeitstränge.
Ja, aber sie sieht halt immer noch aus wie DNA, also aber auf jeden Fall ist es irgendwas, wir wissen nicht was. Dann haben wir aber zusätzliche Bilder drin, also wir haben zum Beispiel dieses den Wintergarten, dieses Fenster, das zersplittert in Glassplitter eben, das also kaputt geht. Dann haben wir einen Glassplitter, der runterfällt, wo eine Rose drauf abgebildet ist, was ja auch ein Bezug ist zu dem Flashback, den wir jetzt in dieser Folge sehen. Wir sehen das Borgschiff. Das eingeblendet wird im Vorspann. Und wir sehen dann verschiedene Konstruktionen. Also wir sehen also Tunnel oder tunnelartige Konstruktionen, vielleicht ein Zeittunnel. Wir sehen ein Raumschiff, das auf so eine Art ja Meer oder was das ist, entlang fliegt. Ist noch nicht so richtig
ja, sicher, was, auch so, was das ist. Was so ein bisschen Tron-Vibes
richtig.
Hatte.
Wir sehen andere Konstruktionen, die genau die Anomalien vielleicht sind. Ist es ein Wurmloch? Ist es ein schwarzes Loch? Irgendwas in der Art wird es sein. Und dann mündet das Ganze in der Abbildung einer Sanduhr. Also ich meine, Zeit noch deutlicher geht es nicht. Ja, die Zeit läuft ab.
Finding und ein kleines Detail dazu. Beim Ranzoomen wird aus dem Sand der Kopf der Borg-Queen.
Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Und so bekommen wir eben, ganz viel Foreshadowing auch wieder. Und der Vorspann ist also auf den ersten Blick nur gleich, aber auf den zweiten Blick ist da ganz schön viel anderes drin, als das, was wir gewohnt sind von Staffel 1. Also es verspricht schon sehr
ähnlich
viel.
Ähnlich, wie man es bei Discovery gemacht hat, wo man ja auch immer so die Handlung der Staffel so ein bisschen foreshadowed im Intro.
Ja, also ich dachte auch erst, als ich das geguckt habe, ich guckte so und dachte, ach guck mal, der Vorspann ist ja nicht viel anders. Und dann habe ich aber mir extra nochmal hingesetzt und nochmal wirklich Bild für Bild geschaut und dachte, oh, der ist doch ganz anders. Also das haben sie gut hingekriegt, ja.
Und danach sind wir dann halt 48 Stunden vorher und der alte Herr schlendert gemütlich über sein Weingut, probiert ein paar Weintrauben, hat sein Hündchen dabei und macht alles so, wie es sein Bruder garantiert nie für richtig und sein Vater auch garantiert nie richtig gehalten hätte, weil die Trauben erntet man natürlich nicht mehr selber. Nein, da fliegen halt so ein paar Drohnen rum und beamen sie halt weg.
Das ist so schön.
Was sehr geil ist, oder?
Oh,
ja, es war großartig.
Oh,
ja.
Die gebeamten Trauben. Vor allem,
und aber... Weißt du was, ich hatte sofort den Weinkonnoisseur im Ohr oder vielleicht auch Picards Vater, man kann sich jetzt streiten, der sagt, der Wein schmeckt ganz anders, wenn die Trauben gebeamt worden sind, ich schwör's dir. Also weißt du, das ist das Typische.
Oder was die Carmen, die ja auch schon hier war, die auch gute Weinkennerin ist, die sagte zu mir, wir haben das zusammengeguckt und die sagte zu mir, vielleicht ist es ja dann besonders schonend, wenn die Trauben gebeamt werden, dass also dieser Schnitt nicht stattfindet. Und das vielleicht für den Wein besonders gut abkömmlich wäre. Also
ja, wer weiß. Könnte natürlich sein, ja. Aber ich habe auf jeden Fall sofort so den Sommelier im Ohr gehabt, der gesagt hat, die müssen gebeamt worden sein und nicht geschnitten.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ich schmecke, das ist ein Typ F Transporter und kein Typ E, weil der Geschmack ist viel detaillierter.
Übrigens, sehr schön auch hier, das ist leider, das hat es leider nicht in die Folge geschafft, aber ich habe Bilder dazu gesehen, Promobilder, und zwar, es gibt eine Szene, die wir leider nicht gesehen haben, wo, weil Picard ist ja leider unterwegs und auch unterwegs ist ja Laris, und es gibt eine Szene, wo Laris und Picard wohl Trauben stampfen.
Ja.
Und die hat es leider nicht mit reingeschafft. Aber die Promobilder dazu gibt es noch. Und dann dachte ich mir so, ach ja, lustig.
Und was auch schön war, war eben sozusagen das grafische Touch-up der Weinlabels mit diesem holographischen Illustrator quasi, so das Grafikprogramm, weil so man unten auch so diesen Color-Picker sieht und ich als Designerin so, ach, wie schön.
Und mir hat das Label übrigens super gut gefallen, dieses metallische Label, das es dann gab. Und ich dachte, ja, wenn der Wein im Handel ist, ich kaufe ihn. Und ich musste so lachen, weil ich habe nämlich letztens eine Diskussion gesehen im Fernsehen, wo der Sohn zu seiner Mutter sagte, was denn das? Hast du da Kylie Minogue-Wein im Kühlschrank? Und die so, ja. Und die so, Kylie Minogue-Wein. Und die so, ich mag die, das ist eine tolle Sängerin. Und ich dachte so, ich verstehe das Problem nicht, ich würde Picard-Wein auch kaufen. Ja, also wenn man die Figur mag, dann kauft man auch das Merch. So.
Ja, eben. So. Wenn man sonst sich nicht auskennt und sagt, ja, man braucht irgendwelche Impulse, um irgendwie einen Wein mal auszuprobieren, dann ist das völlig legitim. Also, und wenn man Weinfreak wird durch viel rumprobieren, dann ergibt sich selbst, dass die Auswahl sich entsprechend dann ändert. Aber ich finde, es ist vor allem was Promis betrifft. Also es gibt durchaus Weine oder Weingüter, die von Promis
das beste Beispiel ist doch den Günther Jauch-Wein, den es jahrelang bei Aldi gab.
Ja, aber das ist das auch, aber es gibt.
Als halt ein bekanntes Beispiel.
Es gibt halt durchaus Gutes. Es gibt euch einen Wein von Motorhead, der tatsächlich richtig gut war. Und es gibt ein Weingut in Südfrankreich, auch in der Provence, natürlich eins ist Miraval. Das ist, glaube ich, von Angelina Jolie.
Und ja, Brad Pitt und Angelina, da gab's, die waren gerade jetzt, apropos Klatsch und Tratsch, die waren gerade in den Medien, weil nämlich Brad Pitt Angelina Jolie verklagt hat, weil sie nämlich Teile ihres Weinguts verkauft hat und sie aber eine Absprache hatten, dass sie das nicht darf ohne seine Einwilligung, weil die das beide besitzen. Ja, genau.
Miraval, und da gibt's gibt's noch Hampton Water, heißt das, glaube ich. Auch so ein Provence, diese ganz schönen Rosés, Sommerweine, die auch nicht billig sind, ist von John Bon Jovi. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es kostet, aber ich hab das auch ein paar Mal gekauft, weil das Zeug ist gut. Und meine Weinhändler haben auch gesagt, trotz Promi-Wein, das Zeug ist gut.
Ja, und das, also falls uns hier die Merchandise-Abteilung von Paramount in Deutschland zuhört, schickt uns doch mal so eine Promokiste mit Wein, bitte. Wir nehmen sie sehr gerne und wir machen euch auch eine Folge dazu, eine extra Folge.
Ja, und wir können das dann auch verkosten und dann sogar noch eine Expertin zu einladen zu diesen Genussthemen und gern noch eine Flasche Azorian Brandy oben drauf.
Ja, also und wer natürlich auch verkostet ist Picard und Laris, die ja dann auftaucht. Sie arbeitet also offensichtlich noch für ihn als
Ja, sie ist seine Winzerin, also
mit richtig. Ja, aber sie kümmert sich ja auch um Sachen im Haus und so. Also es ist so ein bisschen so irgendwie
Hausverwalterin.
Ja, genau, so kann man vielleicht sagen. Und das ist auch ganz interessant, weil Laris und Picard ja doch leicht romantische Vibes wohl in dieser Anfangsszene haben. Also es ist wohl aktuell so, dass Picard...
Dazu muss man erstmal sagen...
ja, ich will gerade sagen, dass Picard... genau. Dass Chaban tot ist, willst du sagen, ja?
Das, gut.
Weil der Schauspieler anderweitig vergeben war. Und das war
also
dann nicht
Chaban war Laris Mann, genau. Und als sie dann sagte, dass also Picard und Laris sitzen dann zusammen und stoßen an, so auf einen Tag guter Arbeit, alles erledigt und so. Und dann sagt Picard eben... Sehr schön. Und dann sagt Picard eben, ja, also auf Chaban und du wirst ihn, du vermisst ihn bestimmt, ich vermisse ihn auch. Und in dem Moment dachte ich noch so, Moment, habe ich was vergessen, was in Staffel 1 passiert ist? Ich musste dann echt nochmal nachlesen, weil ich habe gedacht, ich habe vielleicht vergessen, dass der gestorben ist. Und nein, also wir erfahren quasi, dass er off-camera gestorben ist. Wir erfahren aber auch nicht was oder wie oder warum, sondern der ist halt tot. So, Laris ist also Single, darum ging es eigentlich, glaube ich, in erster Linie. Und Picard und Laris, haben leicht romantische Gefühle füreinander, aber Picard, zieht sich da so ein bisschen raus und sie hätten sich fast geküsst, aber dann haben sie sich doch nicht geküsst. Und Chaban und Laris sagt dann nur zu Picard, ja, du bist halt du.
Ja, ich
offensichtlich, ja.
Also ich möchte so auf Metaebene, weil ich fand diese Szene einerseits tierisch cringe und vor allem, aber es ergibt Sinn. Also ich denke, das, was kommt, das wird auch Sinn ergeben, weil du hast halt auch eine Laris, die ihm mit dem Tee hinterherläuft. Oder am Schluss, wo er mit dem Shuttle wegfliegt, weil Admiral da war, sie quasi, übrigens schönes Detail, kommt zur Tür rein und tut erstmal ihren Schlüssel in eine Schüssel, in eine Seite.
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
So ganz klassisch, also selbst im 25. Jahrhundert gibt es das noch. Ich denke, Chateau Picard ist natürlich auch dann sehr traditionell.
Ja, Chateau Picard ist halt sehr aus der Zeit gefallen, auch das stimmt, ja.
Eben, und hat man halt so eine Laris, die quasi so die Kümmerin ist und diese ganzen so mentale und emotionale Arbeit für Picard auch übernimmt, wie sie ihm zum Beispiel auch das Buch findet, das er sucht in seiner Bibliothek, wie sie ihm den Kaffee, den Tee bringt, wie sie auch sozusagen so seine Emotionen aus ihm rausholt, später auch die Geine, die eigentlich emotionale Arbeit für ihn macht. Und ich denke, es wird auch so einer der Themen sein, dass Picard, der sozusagen lieber zu den Sternen gegangen ist, weil seine Mutter quasi angedeutet hat, ja, wenn alles zu nervig wird und wir uns streiten, schaue in die Sterne und dann siehst du, wie klein wir sind und man hört unsere Stimmen nicht mehr. Und das wahrscheinlich für ihn auch so eine Art mentale Flucht war, sich also vor diesen inneren Emotionen, wie Geinen das ja später sagt, zu verstecken. Und Leute, die sowas verstecken, die also auch vor sich selbst verstecken und verdrängen, das sind halt auch Leute, die sehr oft mentale und emotionale Arbeit auf Leute in ihrer Umgebung abwälzen. Vor allem gerne Frauen oder feminisierte Personen.
Ja, und das ist aber genau das, glaube ich, was wir eben auch hier in dieser Season 2 zu sehen bekommen. Ja. Hat Picard ja auch selber gesagt, also es wird ein Love Interest geben, in Anführungszeichen. Er hat ja immer so ein bisschen versucht, das zu verpacken, dass man nicht so richtig weiß. Und natürlich auch, um die Leute neugierig zu machen auf Staffel 2. Und Ja, also das sehe ich genau so.
Wird halt kritisiert und es wird halt wahrscheinlich gezeigt, wie Picard mal endlich seinen Kopf aus dem Arsch bringt und mal mit seinen eigenen Emotionen klarkommt.
Ja, und hier möchte ich dann ergänzend noch sagen, also ich wollte eigentlich über
und
das
Feedback... endlich mit Q zusammenkommt und endlich dazu steht, Q zu lieben.
Ich wollte über das Flashback eigentlich noch gar nicht reden, aber dann bringen wir es hier mal kurz ein. Wir haben ja dann auch diese Flashback-Szene, wo Picard sich an seine Kindheit erinnert, als er in diesem Wintergarten steht, weil dieser Wintergarten ja eben die Szene ist, wo der Platz ist, an dem er mit seiner Mutter eben dieses Gespräch hatte. Und da geht es eben genau darum, dieses sich flüchten vor etwas, also aus dem emotionalen Chaos vielleicht auch rausflüchten in die Sterne. Das ist natürlich so die 2-Cent-Küchen-Philosophie, ja, die ich hier sozusagen...
Are you sitting or running?
Ja, genau. Und was ich aber sehr schön finde, ist auch tatsächlich, also ja, wir haben Laris, die dann einfach schon so ein bisschen aufgegeben hat und gesagt hat, ja, also... das wird wohl nichts mehr mit uns. Aber wir haben auch Geinen, was ich sehr schön finde, die tatsächlich ja freundschaftlich auf einer Ebene mit PK auch ist, wo die ihm dann, auf dem sie ihm sagen kann, dass er wohl einfach mal sich so ein bisschen zusammenreißen soll. Also nach dem Motto, jetzt, ja, also so sieht's aus und du bist emotional nicht empfangbar sozusagen oder wie auch immer man das jetzt
schirmt sich halt ab, auch ein Stück weit wahrscheinlich, gerade in Bezug auf den Flashback, auch um sich halt zu schützen. Weil ich meine, diese Mechanismen, dass du dich halt von vielem abkoppelst, halt so ein Schutzschild quasi zulegst, sehr selektiv bist, mit welchen Leuten du zu tun hast. Das ist natürlich auch ein Stück weit, um sich davor zu Zurückweisung und Enttäuschung abzuschirmen. Denn Einsamkeit ist was, das ist berechenbar und planbar. So, okay, ich weiß, dann bin ich alleine. Das hat die und die und die und die Folgen. Das ist was, das ist zwar scheiße, aber man weiß, dass es scheiße wird. Und es ist nicht auf einmal so der Zug, der einen auf einmal anfährt.
Ich finde auf jeden Fall, dass wir hier einen Aspekt bekommen von Picard, der nochmal ein bisschen ein anderes Licht auf den Charakter wirft. Das ist ja auch das, was Patrick Stewart wollte. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden, auch wenn ich persönlich es ein bisschen mit dem Holzhammer finde. Also, dass du diesen Flashback hast, dass da wirklich auch explizit gesagt wird, ja, also aus Gewalt in der Familie und aus einer schwierigen emotionalen Situation heraus flüchtet er sich in die Sterne und stürzt sich kopfüber in die Arbeit und alle anderen drumherum sind eben, versuchen immer mit ihm in Kontakt zu kommen und schaffen es aber nicht. Also das ist so.
Andererseits muss ich sagen, hatten wir schon in TNG Family, wo also Picard
absolut
seinen Bruder besucht.
Ja, ja.
Und da ist schon dieser schroffe Bruder, der halt auch über den Vater spricht, der genauso schroff war, das schon sehr damals schon angedeutet worden ist, dass es im Hause Picard nicht unbedingt sehr gemütlich war und vor allem die Mutter ist nicht mehr da.
Ja, und es war immer schon eine it's complicated Situation bei den Picards. Immer schon, das ist schon richtig. Wir haben es in Family, genau. Wir haben es auch in, also Picards Mutter taucht ja dann auch diverse Male nochmal auf und eben auch einmal in The Battle als Halluzination. Da kriegen wir sie aber nur in alt sozusagen zu sehen. Aber sie ist wohl eine wichtige Bezugsperson für ihn eben. Und was ich noch eine schöne kleine Beigabe fand bei diesem Flashback war, dass sie ihn ja mal Little Magellan nennt, also mein kleiner Magellan. Und hier nur
Deine
kurz,
Entdecker
wenn
halt.
Richtig, genau. Also wem das nicht sagt, Fernando Magellan hat viele Sachen gemacht, aber ist, glaube ich, am bekanntesten dafür, dass er die Welt umsegelt hat einmal komplett. Also und damit bewiesen hat, dass die Erde rund ist. Und der war eben portugiesischer Entdecker und Erforscher und so weiter. Und ich meine, im Grunde ist Picard das Gleiche, nur auf einer Ebene höher. Also der ist dann nicht auf dem Meer, sondern im Universum, in den Sternen, erforscht, entdeckt, Final Frontier und so weiter. Ja, also Grenzüberschreitung etc. etc. Aber das war noch so ein eine schöne Beigabe für uns Zuschauer.
Danach geht's dann halt weiter, nachdem Laris ihm halt noch so 2-3 Spitzen verpasst hat, so ja, du warst du und du bist der Einzige, der es fertig bringt, in Zeiten von Transportern trotzdem noch zu spät zu kommen.
Ja, das fand ich schön. Ich dachte so, ja.
Das hatte so brutale alte Ehepaar-Vibes. Mhm. Das
ist, aber ich fand auch sehr schön, als sie meinte, das Ganze war super awkward und ich bin zu alt für awkward, sorry. Und ich dachte so, ja, verstehe ich so total.
Ja. Und dann gibt's halt, hält er halt seine große Rede an der Starfleet Academy.
Ja, denn er ist jetzt Academy-Direktor.
Genau.
Ja, Kanzler, Chancellor. Genau.
Ja, aber Chancellor ist der Direktor.
Ja, gut, ja.
Ja.
Man sagt aber Kanzler der Universität und so. Ja, das ist Obermuckel, ja.
Und
interessanterweise, die Stelle hat er ja, glaube ich, diverse Male in TNG schon angeboten bekommen und hat aber immer gesagt, nein. Und jetzt hat er gesagt, okay, mache ich.
Na. Was dabei halt ist, ist es auch ein bisschen sehr Holzhammer für die Zuschauer. So, hey, es geht um Zeit, denn Zeit ist ja sehr wichtig.
Zeit,
und
TM.
Dafür nehmen wir uns
aber
jetzt
die ganze
Zeit,
Staffel,
euch das
die ganze,
zu erzählen.
Genau, die ganze Episode lang. Also nicht nur das Wort Zeit taucht, glaube ich, 257.000 Mal in dieser Episode auf, sondern du hast auch ganz viele Zitate, die sich irgendwie darauf beziehen oder auch Dinge, die eingeblendet werden, wie die Sanduhr jetzt zum Beispiel auch im Intro und so. Also ja. Zeit, Leute, Zeit ist es, worum es hier geht.
Ja, wibbly wobbly,
und diese
genau,
Rede hätte, glaube ich, so eine Minute mehr durchaus vertragen, um halt ein paar Sachen einzusortieren.
Ja.
Dass er halt beispielsweise, ja, ich bin von einer guten Freundin gefragt worden, ja hier, warum bist du eigentlich alleine, etc. pp. Also das hätte man halt mit ein bisschen mehr Einleitung, hätte man diese Rede halt weniger awkward gemacht. Das war schon so, hier, ich bin der alte Mann und ich hab's verkackt, bitte macht's doch besser. Ein Stück weit.
Wobei, also redest du jetzt von der Rede vor den Kadetten?
Ja.
Echt? Das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe tatsächlich
ja,
die Runde
betonen, fand ich, ja, ich bin der letzte Picard und
ja,
so weiter.
Ja, also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand ehrlich gesagt, das, was er gesagt hat in dieser Rede, war im Grunde eine Zusammenfassung der Staffel 2. Also er hat ja gesagt eben, ja, also the true final frontier is time, also die letzte wirkliche Grenze ist nicht der Weltraum, sondern es ist Zeit. Und dann eben, aber dann hast du recht, dann kommt so ein bisschen Reminiszieren, also dieses, was habe ich quasi in meinem Leben falsch gemacht und,
ja, rarely second
und er sagt
chances.
Auch, was würde man anders machen, also wenn man in der Zeit auch zurückgehen könnte und die Dinge, die man nicht gemacht hat und die man bereut, das sind die Dinge, die mit einem quasi mitgehen. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil nämlich Terry Matala, also der Showrunner, gesagt hat, ja, es geht um Zeit und auch Zeitreise und sowas, also das ganz konkret, aber hat er gesagt, es geht auch um Dinge wie zum Beispiel Traumata, Erinnerungen und sowas, die ja auch mit Zeit verknüpft sind. Er hat gesagt, es gibt nichts, also wenn ich krieg's nur noch so halb zusammen, aber er hat irgendwie sinngemäß gesagt, es gibt nichts, was einen mehr begleitet und mehr zu einer Zeitreise veranlasst, zu einer inneren Zeitreise als Erinnerungen. Denn in dem Moment, in dem man sich erinnert, reist man, ja, nicht nur, ja, er hat aber, glaube ich, er meinte, Traumata hat er auch gesagt, aber er meinte auch ganz allgemeine Erinnerungen. Dann in dem Moment, in dem man sich erinnert, reist man sozusagen innerlich auch zurück. Also es geht hier nicht nur um konkrete Zeitreisen, sondern generell um Zeitreisen auch, also vielleicht gefühlsmäßige, psychische Zeitreisen und so. Also das fand ich ganz spannend, weil das ein Aspekt war, an den ich gar nicht so gedacht hatte. Ich hatte eher gedacht, konkrete Zeitreisen. Story. Und die haben wir ja auch. Aber das fand ich ganz spannend noch, ja.
Genau, wenn wir dann in der Handlung weitergehen, Picard betont auch noch, hey, hier, wir haben den ersten vollständigen Romulaner hier mit Elnor, ist doch alles super toll. Und danach beginnt Easter Egg Heaven.
Ja.
nämlich mit was für Schiffe wir im Hintergrund sehen und auf welche Schiffe die Leute gerufen werden. Also wir sehen
Und die Namen, ja.
Genau, also wir sehen in der Akademie so einen Haufen Stelen mit halt altbekannten Schiffen. Da ist eine Stargazer dabei, da ist eine Celsior dabei. Und dann hören wir halt auch ganz viele Schiffsnamen. Also da ist die Hikaru Sulu dabei, da ist die Grissom dabei. Die ja doppelt relevant ist, weil zum einen haben wir sie in Steve Grissom in das war doch Wrath of Khan,
ja, wo Chekhov war. Star Trek 2, ja, genau, ja. Richtig.
Und ist halt auch noch nach einem Real-Life-Astronaut benannt. Dann
die Person, die dahin transferiert wird, Nagata, ist halt namentlich so ein kleiner Wink an die Expanse, Naomi Nagata. Und dachte ich so, dieser Name, den rauszusuchen und den zu verwenden, das ist kein Zufall. Das ist natürlich ein kleiner Wink.
Da ist so vieles kein Zufall. Genauso wie die ganzen Props, die in Picards Office rumliegen, kein Zufall sein können.
Aber also ich denke, wir werden einiges von diesen Sachen auch erwähnen, aber ganz ehrlich, wir können da nicht alles erwähnen. Also alleine im Büro sind, glaube ich, über 80 verschiedene Easter Eggs und Referenzen versteckt. Wenn man das wirklich alles im Detail wissen möchte, dann muss man sich entweder an einen, ich sag jetzt mal, zuverlässigen YouTube-Kanal seiner Wahl wenden. Ich habe jetzt mal unten einen verlinkt, ein Video, wo man gucken kann. Oder aber
vielleicht auf ist da sehr ausführlich gelesen.
Genau, oder vielleicht auch auf Trekcore oder auf StarTrek.com. Da sind auch Analyseartikel zur Folge drin, wo auch ganz, ganz viele der Referenzen aufgeführt sind. Also da kann man sich dann nochmal ein bisschen schlau lesen. Und wir werden hier, glaube ich, nur die eine oder andere Sache erwähnen, die uns persönlich aufgefallen ist.
Also was mir selbst aufgefallen ist ohne Hinweis, das war dann im Tweet von Matalas, dann so diese, wie heißt das auf Deutsch, Mantelpiece, die
auf dem Kamin stehende.
Kaminsims, genau, der Kaminsims, also dort diese Dinge stehen und da war eben dieses Schiff in der Flasche und es war natürlich dieser Battlecruiser aus Booby Trap und wunderschön und großartig schönes Detail oder eben die Jacke, die Picard trägt auf der Stargazer, das ist so zwar dasselbe Muster ist, also das zum Stil her eher den etwas älteren Uniformen aus Staffel 1 aus der Rückschau, aber halt dieser Lederjacken-Uniform-Look des Captains quasi aus TNG, wie wir ihn in Damok sieht mit dieser Wildlederjacke.
Wir haben sowieso wieder mal Uniform Heaven im Starfleet Hauptquartier, denn da laufen ja alle möglichen, ich sage jetzt mal, Uniformen aus verschiedenen Schiffen, Serien, Zeitaltern rum, auch parallel miteinander. Und jetzt auch wieder in den neuen Uniformen, was ich ja immer noch sehr, sehr liebe, dieses Detail, dass du in den farbigen Teilen ja immer auch dieses Emblem des Zweigs, zu dem du gehörst, also medizinisch oder wissenschaftlich oder so, dass das da drinnen abgebildet ist. Das finde ich so ein wunderschönes Detail. Immer noch. Kann mich immer wieder für begeistern.
Das Bitte? Ist halt heutzutage Textil.
Ja, genau. Genau.
Oder eben teuer gewesen.
Ja. Oder eben auch, sind sie eben lang oder kurz geschnitten? Hast du, wie heißt es denn? Piping? Wie heißt es denn auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Ja, genau. Hast du das am Arm oder nicht? Oder an der Hose oder nicht? Was für Schuhe tragen sie? Also das finde ich schon spannend. Und als Cosplayer, glaube ich, bist du da so ein bisschen in Cosplay-Heaven. Da kannst auch sehr schön gucken und dir die Details anschauen. Und das Gleiche haben wir ja zum Beispiel auch mit den ganzen Flaggen und Emblemen, die gezeigt werden. Also wenn sich da einer irgendwie schlau lesen möchte, macht das gerne. Wir werden das jetzt hier nicht alles aufführen. Aber du hast ja auch alle möglichen Flaggen und Embleme und Symbole, was auch verschiedene Alien-Species angeht, die auch in der Föderation sind oder eben nicht mehr sind.
Ich denke, diese Spezies, die halt dort auch gezeigt worden sind, war, also diese Flaggen, ging ja um die Akademie, die neuen Kadetten. Und ich denke, das war quasi alle Flaggen jener, die in dieser Kohorte jetzt, in diesem Jahrgang quasi.
In dieser Klasse.
Dieser Klasse quasi jetzt vertreten sind, um zu zeigen, so hier die kommen von da überall her.
Ja. Ja, und genauso wie wir jetzt auch 1001 Easter Egg und Überraschung im ich sag jetzt mal Büro oder im Zimmer von Picard hatten, genau das gleiche haben wir in Guinan's Bar. Da sind ganz viele Dinge im Hintergrund, Bilder, ja. Poster, Referenzen angebracht. Flaschen, da kann ja. man Flaschen, was nicht alles, da kann man ach und Porzellan auch zum Teil, da kannst du echt stundenlang kannst du dich da durch die Stills klicken und kannst irgendwie alles Mögliche raussuchen. Also es ist fast unmöglich, das wirklich in einer Folge alles abzufrühstücken, aber ja, also und da sind aber uns wie gesagt ein paar Sachen aufgefallen und ihr sagt es, also ob es jetzt die goldenen Enterprise oder die goldenen Schiffchen sind oder die Bilder an der Wand oder die Messer aus den Klingonenfolgen ja. oder was auch immer, also da ist ja ganz, ganz, ganz viel. Und ja, aber ich würde gerne noch ein bisschen was zu den Figuren sagen. Ich will jetzt nur nicht vorgreifen. Ich weiß nicht, Marcel, hattest du noch irgendwas?
Wir müssen ja nicht nacherzählen.
Nee, also so. ich glaube, es ist ganz sinnig, wenn wir die Figuren durchgehen, weil das kürzt den Mittelteil der Doktor der Folge ja. ein bisschen ab. Also Ruffy ist zum einen clean, das
Wobei sie das ja schon am Ende auch von Staffel 1 eigentlich war.
Ja, aber, oder ist immer noch clean.
ja.
Und ist mit sich im Reinen offenbar, ist auch wieder bei Starfleet, ist ein Commander und hält so ihre Hand so ein bisschen schützend über Elnor, weil, wie war das Zitat so schön? That boy absolute candor get his ass kicked.
Ja, und ich war so, und ich dachte nur so, ach, wenigstens schön, dass Elnor wenigstens beim Absolute Candor geblieben ist. Das fand ich ja schon nett. Und ja, und Ruffy ist natürlich wichtig auch mit Seven zusammen. Also das kriegen wir auch erzählt in einem Gespräch mit PK. Doch, die beiden sind schon zusammen. Nur nicht ganz so eng, wie sich das Ruffy, glaube ich, wünscht. So habe ich das verstanden.
Ja, eben, die sind so ein bisschen auf Distanz, aber jetzt nicht offiziell getrennt oder sowas.
Ja, was natürlich daran liegt, dass Seven mittlerweile bei den Fenris Rangers ist. Also wir wissen ja, die helfen denen. Ja,
die war schon immer dabei. Die ist nicht nur mittlerweile.
Also oder wieder dabei. Hatte sie nicht genau wieder, war das Wort. Also sie ist wieder bei den Fenris Rangers. Also diejenigen, die wir ja kennengelernt haben, als diejenigen, die denjenigen helfen, die sich quasi nicht selbst helfen können. Und wir kriegen sie in einer Szene zu sehen, wo sie eben medizinische Hilfsgüter transportiert. Und sie fliegt auf Rivios altem Schiff, der La Serena. Also sie hat das quasi, er hat es in ihre vertrauten Hände gegeben. Und was sie gemacht hat, ist, was noch ganz nett ist, sie hat jetzt nur noch ein Hologramm als Hilfe. Und wir hatten ja diese vielen Rios-Hologramme und sie hat jetzt geschafft, alle anderen Rios-Hologramme quasi in diesem einen Hologramm zu verschmelzen. Und jetzt ist nur noch Emmett übrig. Das ist der therapeutische
Das war nicht der Therapeut.
Aber Emmett war der Spanisch gesprochen hat, oder?
Genau,
Emmett war der taktische.
Ja. Ah, okay. Also Emmett spricht jetzt also Spanisch mit ihr auch und es war so lustig, weil ich hatte die Untertitel angemacht und plötzlich sagte Emmett irgendwie was und ich dachte, Moment, war das eben Englisch? Moment, was? Also das hat mich kurz rausgerissen, dass er dann plötzlich Spanisch sprach. Und genau, also sie hat jetzt dieses eine Hologramm, das ihr dann hilft und ja, also Ruffy und sie deswegen auf Fernbeziehung sozusagen. Und zu Elnor wollte ich noch sagen, da habe ich eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung. Also Elnor ist ja jetzt an der Academy und hat seine Ausbildung abgeschlossen und wir wissen ja, dass Shaban 1,5 Jahre tot ist und dass der muss kurz wohl, das wurde gesagt, ist wohl kurz nach dem Staffelfinale gestorben. Das bedeutet also, dass Elnor jetzt, sagen wir mal, knapp 1,5 Jahre an der Academy war und jetzt fertig ist mit seiner Ausbildung. Kommt nur mir das so schnell vor? Also war die Academy-Ausbildung immer
gesagt, dass
schneller?
Er fertig ist mit seiner Ausbildung?
Nee.
Naja, also wenn...
Er ist einfach als Kadetten im Schiff zugewiesen worden, so wie es...
Ja gut, dann ist ja gut, dann beruhigt mich das ja.
Wie ich es verstehe, so treffen wir ja zum Beispiel die Tilly in der ersten Staffel Discovery, wo sie also quasi auf ihrem Cadets Cruise ist. Also das ist quasi, glaube ich, das letzte Jahr in deiner Zeit als Kadett, dass du oder in einer bestimmten Zeit halt, dass du eben einem Schiff zugewiesen wird und dann den aktiven Dienst schon mal zu machen, bevor du aktiv dann man dann so abschließt und dann ensten wird.
Das okay, ist also genau das ergibt auch Sinn.
Semester. Und, und diese Cadets Cruise halt macht. Und ich glaube, das hast du auch gefragt, ist, ob er halt gleichzeitig Crovat Millard und Starfleet sein kann. Und weiß es nicht, stellst du die Frage noch?
Naja, also ich glaube nicht, aber was ich interessant finde dabei ist ja, also Kovac Milat, die haben ja zwei Dinge. Zum einen übernehmen sie ja quasi Fälle, die hoffnungslos sind, denen sie sich verschreiben. Deswegen würde das quasi in, also mit Starfield clashen, das verstehe ich schon. Aber gleichzeitig hat er natürlich so bestimmte Punkte aus dem Kovac Milats Lebensstil übernommen, wie zum Beispiel Absolut Candor. Das macht er ja trotzdem immer noch.
Ja, und das ist auch logisch, weil erstens, es ist ein Frauenorden. Er war quasi einfach mit ausgebildet.
Ja, ich weiß.
Quasi, und natürlich, wenn jemand sozusagen Kindheit bis Erwachsensein mit einer bestimmten Lebensweise, einem bestimmten Weltbild aufwächst, lässt dieser Mensch, also diese Person, dieser Homolala in diesem Fall, natürlich kann er dann nicht alles über Bord werfen, sondern es ist halt die Mentalität, die er mit sich bringt. Und es ist quasi auch so ein bisschen das Gegenteil von einem klassischen Romulaner, für die eher Geheimhaltung und Heimlichtun etwas Typisches ist. Und dass er quasi als einer, der diese Kovac Milat Erziehung und Sozialisierung hat, natürlich zwar nerven kann, dass, weil er immer knallehrlich ist, aber gleichzeitig ist diese Ehrlichkeit, und wenn wir jetzt an Kadetten denken bei Starfleet und Picard, ist Picards Rede an Wesley über the duty of a Starfleet officer is the truth, und diese große Rede, wo es um die Wahrheit geht, die ein also das über Wahrheit sprechen und nicht lügen eines Sternflottenoffiziers betrifft, ist natürlich jemand aus der Kovac Milat Schule perfekt dafür. Weil der wird dann wahrscheinlich auch sich nochmal doppelt und dreifach daran halten.
Also ich habe dann auch...
First Duty heißt die Rede, genau.
Ja. Ich habe dann noch gleich eine Frage zu den Figuren, aber vielleicht gehen wir dann... Aber das ergibt schon Sinn, ja. Und dann gehen wir gerade nochmal weiter. Also wir haben noch Rios, der ist nämlich auch zurück bei Starfleet und mittlerweile Captain auf der USS Stargazer.
Ja, da begegnen wir eben ja dann. Bevor wir Rios auf der Stargazer sehen, bekommen wir erstmal 30 Sekunden Shipporn.
Ja,
eben. Also das ist so richtig schön, so wie...
Beauty Shot.
Ein richtig schöner Beauty, wie ein Raumschiff wirklich eingeführt werden muss. So richtig schön langsam, wie es einmal die Kamera drüber fliegt, dann schön
Ja, vor allen Dingen auch mit der TNG-Fanfare. Also das ist natürlich nochmal extra toll.
Ja.
Und nee, es ist nicht TNG, es ist das, was halt aus The Motion Picture, da kam sie das erste Mal.
Ja, okay, gut. Aber auf jeden Fall mit einer alten Melodie.
Vor allem halt so die diese Fanfare, die eben auch für diese erste besonders intensive Beauty-Shot-Orgie aus The Motion Picture, die wir
ja auch... Besten 5 Minuten des Films.
Ja, und vor allem, also wie halt die La Sirena, sag ich schon, wie also da die Stargazer da reinkommt und... das ist ja erst... Auf der Stargazer siehst du ihn und dann wird ja rausgeblendet, weil er ja quasi erst auf Spanisch irgendwas sagt und dann make it so oder wie sagt und Jurati neben ihm, die übrigens von den Deltons gerade kommt und die Deltons, das ist ja die Spezies auch aus The Motion Picture.
Ja, Ilia, ja.
Genau. Und dann so, ja, quasi mit dem Ballast, dass du, ist klar, dass du halt so, quasi so ein Command mit so einem Ballast annimmst, also die Stargazer und dann Picard zitierst mit seinem Catchphrase und dann halt rauszoomt, um zu sehen, welches Schiff er es ist, also welche Command mit welchem Ballast wir jetzt zu tun haben.
Und, denn die Stargazer, also ich glaube, das wissen, werden die meisten wissen, war das Schiff, sagt ja Picard später dann auch, war sein erstes Schiff, das er kommandiert hat. Wobei die Stargazer, auf die wir jetzt hier treffen, ist wohl eine refitted Stargazer. Das heißt, es ist nicht komplett identisch mit seiner Stargazer. Die Grundstruktur ist wohl noch die alte Stargazer, aber dann wurde quasi noch dazu gebaut und umgebaut und neu verkleidet und so weiter und so fort. Also ein bisschen alte Stargazer steckt noch drin.
Naja, es ist vor allem halt das Design der alten Stargazer, also halt vier Warp-Gondeln, das hatte die alte Stargazer ja auch, aber ansonsten die neue Stargazer viel größer als die alte, die Untertassensektion hat, ist ganz, ganz, ganz leicht angelehnt an die Sovereign Class, also die Enterprise E.
Genau, auch so ein bisschen von der einen Strebe, so ein bisschen Shenzhou ist sogar noch drin. Und dann oben diese Plasma-Vents, diese zwei, diese runden Elemente, die halt die Defiant hat halt mehrere davon. Und es ist halt wieder so eine neue Art von Schiff mit neuer Technologie. Und wie wir von Seven später erfahren, eben abgeleiteter Borg-Technologie aus dem Archifakt aus der ersten Staffel. Und da eben so verschiedenste visuelle Elemente von verschiedenen Schiffen da drin. Auch ein bisschen die großen Schlachtschiffe von Section 31, die ja auch vorne Cells haben und so wirken. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, mit starken Charakteristika. Das Schiff ist schön.
Und man sieht halt auch sofort, das Ding ist ein Starfleet-Vessel. Man sieht wunderbar, wie das Design von TNG über Voyager DS9 und die Kinofilme halt einfach fortgeschrieben wurde.
Eben, in ein neues, sozusagen ja ganz kohärent so überführt. Wunderbar.
Plus halt mit dem, guckt mal, wir haben ein geiles Budget und guckt mal, was heutzutage technisch alles geht.
Und dann diese Brücke, da hat ja auch Patrick Stewart auch in einem Interview drüber geschwärmt, wie schön diese Brücke wohl war und wie groß und wie das toll wäre, dass die quasi für Fans zu erleben wäre, wie es halt auch die alte Enterprise D-Brücke ja in den 90er Jahren gab.
Ja, und wie gesagt, Rios ist also dort Captain und was ich noch sehr nett fand war, ja, und weil er Captain ist, hat er die Verfügungsgewalt und die Macht, das bedeutet, er darf wohl auf der Brücke rauchen. Und ich so, was? Also, er hat die Zigarre nicht angezündet. Also, man weiß nicht, ob er wirklich darf, aber er hat sie zumindest die ganze Zeit im Mund und spielt mit dem Feuerzeug. Ich dachte so, oh, naja, gut.
Das fand ich ein bisschen so, ja, wir sind sehr cool, aber
ja, natürlich.
Ja, gut, aber also, das hat man ja schon gesehen in Voyager, dass man das auch ein bisschen laxer auslegen kann, weil ich meine, wie oft ist Janeway mit dem Kaffee auf der Brücke rumgerannt?
Ja.
Das haben aber die anderen da auch, aber Voyager ist nochmal was anderes. Wir sehen in Voyager auch, wie Sulu Kaffee oder Tee gebracht kriegt vom Tuvok. Und halt so quasi auf der Brücke da sich etwas Gutes tut.
Stimmt, sogar mit Porzellantassen war das ja damals.
Eben.
Ja, also von, achso, entschuldige, ja. Von Rios kommen wir zu Soji beziehungsweise zu Jurati. Wir haben ja schon gesagt, Jurati kommt gerade von den Deltanern beziehungsweise sie ist eigentlich zusammen mit Soji, denn Soji arbeitet jetzt als Diplomatin. Und da wollte ich nochmal fragen, habe ich das richtig verstanden? Sie arbeitet als Repräsentantin für die Synth. Also um einfach die Synth irgendwie, also Beziehungen der Synth zum restlichen Universum sozusagen, oder? Habe ich richtig verstanden?
Promotour. Auf einer
Promotour. Genau, okay, also, dann habe ich das richtig verstanden.
Und sie quasi in dieser wunderschönen Umgebung, wieder ein wunderschöner Esstisch aus Star Trek-Style.
Aber es hatte leichte Schwimmbad-Vibes, oder? Also ich fand
ja, da ein bisschen, diese.
Ja. Und sie ist auf Raritan 4 und das fand ich noch sehr schön, weil Terry Mattala ist dafür bekannt, dass in allen Serien, an denen er arbeitet, er immer versucht, den Namen seiner Heimatstadt irgendwo unterzubringen. Und in diesem Fall ist es Raritan, New Jersey, glaube ich, genau. Und also Raritan 4 ist da wohl dran angelehnt und dort trifft sie sich eben mit den Deltanern. Ich habe ja erst gedacht, auf den ersten Blick, es sind andere Synth. Aber nee, es waren die Deltaner. Und du hast ja schon gesagt, Star Trek The Motion Picture, da erkennen wir sie.
Und auch eine wunderbare, die Rede, die sie da hält, wo er halt sagt, Universalübersetzer sind zwar schön und gut, aber wenn man es halt wirklich rüberbringen will, dann muss man es halt direkt sprechen und nicht halt durch durch den Universalübersetzer.
Herzen in den Mund,
ja, das hat halt so wunderbar schmalzig getrieft, aber es hat wunderbar gepasst. Da vor allem halt auch der leicht sassy Kommentar von Gerardi dazu, der hat mal wieder ihre Subroutinen ausgepackt. Das ist,
genau.
Und überhaupt die Chemie von den beiden. Du hast mir doch gesagt, ich soll dich vom Drunk Dialing abhalten.
Ja, also irgendwie, also Jurati ist wohl mit Sochi unterwegs. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob nur für die eine Mission oder irgendwie für die ganze Tour. Denn Rios ruft da jetzt Jurati quasi wieder zurück und sagt, ich brauche deine Hilfe. Und die sagt, ja klar, ich komme. Und wir wissen aber, Jurati und Rios, die ja so leichte romantische Anbandlungen in Staffel 1 hatten, sind definitiv nicht zusammen. Und sie sagt ja dann auch noch so, ja, und als ich auf der Erde gesagt habe, ach ja, wir können Freunde bleiben und auch zusammenarbeiten, da klang das irgendwie alles noch besser. Aber sie kommt ja trotzdem, als er sie anruft. Und dann erfahren wir noch, dass sie wohl freigesprochen wurde von dem Mord an ihrem Freund, weil sie ja wohl ich hatte gelesen dann, sie ist freigesprochen worden, weil es eben hieß, sie ist durch das Mindmeld mit Kommandeur O.
Temporarily insane.
Ja, genau. Also kurzfristig für unzurechnungsfähig erklärt worden.
Aber also das heißt, da ist wie sie damit rausgekommen ist, das war so ein typischer Jurati-Moment.
Ja, aber die ist halt auch einfach betrunken in dem Moment. Also das ist sowieso, was ich finde, es sind unheimlich viele Leute betrunken in dieser. Ja, es ist natürlich ein Comic Relief in dem Moment natürlich auch. Und es sind aber relativ viele Leute auch betrunken in dieser ersten Episode. Also ich meine, es ist nicht nur Jurati, sondern Picard ist zwischendurch auch betrunken. In dem Gespräch mit Guinan lallt er tatsächlich auch teilweise. Und dann trinkt er ja auch mit Laris, wobei da ist er, glaube ich, nicht betrunken. Aber wir haben so die eine oder andere Szene, wo ich dachte, aha. Und das war sowieso was, als ich auf Amazon dann Play drückte. Da wurde erstmal oben eingeblendet, Warnung vor Alkohol, Tabak und Drogenkonsum irgendwie. Und ich dachte so, Moment, ich guck grad Star Trek, was? Also ja. Das war so, ja.
Na gut, Alkohol kommt ja schon eher vor, aber
ja. Tabak. Ja, also, naja, die Zigarre von, ich nehme an, die Zigarre
ja,
von.
Ja.
Aber ich
meine, genau. Es steht auch, was halt auch immer lustig ist, da habe ich es jetzt noch nicht überprüft, aber einen anderen Film, den ich gesehen hatte, da stand dann halt auch drin, wir haben von der Tabakindustrie kein Geld dafür bekommen, dass hier Tabak in diesem Film vorkommt.
Ja, also das ist so das, wir wissen jetzt also, wo diese ganzen Figuren aktuell stehen, bevor es jetzt also quasi um die konkrete Situation geht, die wir ja am Anfang mit dem Red Alert gesehen haben. Jetzt, ich habe eine Frage an euch, und zwar, fandet ihr die Biografien, die wir jetzt hier gezeigt bekommen haben, wir haben ja jetzt quasi gezeigt bekommen, was passiert ist mit den Figuren zwischen Ende Staffel 1 und jetzt Anfang der Situation, in der wir uns befinden. Findet ihr das stimmig? Wie das hier gezeichnet ist, also sind es Entwicklungen, die für euch zu den Figuren passen? Oder sagt ihr, nee, ich weiß nicht?
Also ich finde das eigentlich relativ spot on.
Ich finde, es ist fast spot on und es gibt ein Gefühl von Dissonanz. Und vielleicht habe ich dieses Gefühl, weil wir, wie auch in der Titelsequenz, diese Dissonanzen haben in diesen eigentlich harmonischen Sachen. Und wir sehen genauso Dinge, die eigentlich ziemlich harmonisch und schlüssig aussehen, aber doch manchmal ein bisschen knirschig wirken in ihrer Zusammensetzung. Und wahrscheinlich durch diese Zeitschleife, wo Picard quasi wieder so ein Do-Over kriegt von Q, oder Do-Over-Möglichkeit kriegt von Q. Also etwas wieder tun zu können, wieder durchgehen zu können. Dass dann wahrscheinlich danach die Situation, wenn man zurückkommt, anders sein kann.
Mhm. Ich möchte noch gerade ganz kurz noch einwerfen. Ich habe zwei Charaktere, wo ich es nicht ganz so passend, oder was heißt nicht ganz so passend, wo ich noch was dazu sagen will. Und zwar zum einen Elnor, denn das, was du gesagt hast, ist im Grunde das, was ich letztens auch vertweetet habe. Also die Diskussion ist immer, ja, Elnor plötzlich als Kadett der Academy, das ist doch ein bisschen komisch. Aber ich sehe das halt so, dass Elnor, der ist bei den Kovat Milad aufgewachsen, unabhängig davon, dass er der einzige Mann ist. Also er ist ja quasi nicht offiziell im Orden drinne, aber er ist quasi in einen Lebensstil reingewachsen. Und da war, glaube ich, auch nie die Frage, macht er es oder macht er es nicht, sondern es war automatisch so, dass er, weil er da reingewachsen ist, dann auch sozusagen Kriegernonne geworden ist, wobei Kriegermönch, wie auch immer, also auf jeden Fall sich dem Ganzen verschrieben hat. Und ich glaube, dieses Abenteuer oder die Mission, die er mit Picard durchgemacht hat, hat ihm das erste Mal Horizonte eröffnet in verschiedene Richtungen, was er so, glaube ich, nicht so kannte. Und das hat dazu geführt, dass er vielleicht jetzt festgestellt hat, okay, da draußen gibt's noch viel mehr als das Leben als Kovat Milat, Romulaner und dass er deshalb jetzt auf der Suche nach sich selber und nach seiner Identität ist und einfach mal jetzt die Academy ausprobiert. Und es schadet nicht, dass er ja auch so ein bisschen Hero-Worship für Picard hat, also er bewundert ihn ja. Und ich glaube, dann zu sagen, okay, ich mache den Schritt und versuche einfach mal die Academy, ist gar kein Schritt, der so unerwartet ist. Weil ich viele gelesen habe, die das kritisiert haben, gesagt haben, wieso denn jetzt Elnor plötzlich an der Academy ist. Aber ich finde, das ergibt schon Sinn. Wenn man sich das eben von seiner Biografie her anschaut. Und das Zweite, das Einzige, wo ich sage, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit der Entwicklung. Ich finde, es passt bei allen, außer bei Rios, und zwar deshalb. Also Rios hatte ja einen sehr großen Hass auf Starfleet, was ja mit auch diversen Traumata zu tun hatte und mit seiner ehemaligen Liebe etc. etc. Und in Staffel 1 hat er sich...
Seine ehemalige Liebe, seinem Captain war das.
Ja, aber er war eigentlich auch verliebt in sie. Ich glaube, er war auch verliebt in sie, oder nicht?
In ihn. Er kann auch in ihn verliebt gewesen sein, aber der war quasi so ein Vaterfigur, den er sich so...
Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Okay, dann aber ja.
Den anderen Captain von der Ibn Majin, der hat quasi
Raffi
erzählt, dass er so den Captain in seinen Gedanken Vater genannt hat und aufpassen musste, dass er das nicht laut sagt.
Aber er hatte auf jeden Fall einen Hass auf Starfleet, weil er ja Starfleet dafür verantwortlich gemacht hat, für den Tod quasi des Captains, beziehungsweise für die Situation, in der er sich dann auch schuldig gefühlt hat. Und also er hat sich ja sozusagen, er hat dieses Trauma anerkannt und sich dem gestellt und auch ja erzählt dann zum Beispiel auch jemandem, also das nicht so in sich selber nur irgendwie verschüttet. Und deswegen... Also man kann sagen, da hat er sozusagen den ersten Schritt vielleicht für die Verarbeitung gemacht und ist jetzt zurück bei Starfleet. Er war ja vorher auch bei Starfleet und dieses Ereignis hat ja dazu geführt, dass er aus dieser vorgezeichneten Bahn oder Karriere bei Starfleet ja rausgeflogen ist und rausgegangen ist. Und jetzt ist er wieder zurück, also sozusagen zurück reingeschlüpft in seine alte Haut und ist jetzt wieder da. Und ich weiß aber nicht, ob man das, es gibt für mich zwei Interpretationen. Entweder sagt man, okay, er ist quasi wieder zurück in seine alte Haut reingeschlüpft und es ist natürlich einfacher, als sich mit Traumata zu konfrontieren, sondern man ist jetzt einfach wieder zurück und kann da wieder anknüpfen, wo man aufgehört hat. Oder aber, also das Problem, das ich habe mit Rios ist, das geht mir zu schnell. Der hatte so einen enormen Hass in Season 1, ja, dass Wut. Diese Rückkehr...
Also, Hass ist so ein, für mich ein schlechtes Wort.
Wut. Ich finde tatsächlich, es war mehr als Wut. Ich habe das wirklich als tiefen Hass empfunden auf Starfleet. Und das ist mein Problem, weshalb ich da ein Problem habe, dass er jetzt einfach wieder bei Starfleet zurück ist.
Auf Englisch das Wort Resentment passt so gut. Also so ich schaue jetzt mal nach, wie Resentment sich auf Deutsch übersetzt.
Ressentiment.
Also ein Ressentiment, ein Groll, Ärger, also Verbitterung.
Ja, ich habe es tatsächlich als mehr empfunden. Also nicht nur Wut oder Groll. Deswegen habe ich das. Deswegen ist da für mich ein Disconnect tatsächlich.
Weil er ja die Sachen noch aufgehoben hat in seinen Zigarrenkästchen. Und das ist also, Hass ist schwer. Hass ist ja, eindimensionaler,
das erklärt natürlich, und deswegen ist das für mich ein bisschen, deswegen habe ich da leichte Probleme, aber ich kann es akzeptieren, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es passt gar nicht zu Rios, das auf keinen Fall, aber das ist die einzige Figur, wo ich sage, ist nicht ganz hundertprozentig stimmig, aber beim Rest unterschreibe ich das so, wie das jetzt hier dargestellt ist. Ja. Und ganz kurz noch Erwähnung, weil wir hier gerade über die Academy und so gesprochen haben, die Szene, wo Picard Elnor als kleines Abschiedsgeschenk ein Buch übergibt, besagtes Buch, das ja da Laris einfach aus dem Regal gezogen hat, ohne übrigens zu wissen, was für ein Titel oder so, der hat einfach nur gesagt, das ist grün und hat eine goldene Schrift. Ja, Moment, zipp, Riesenschrank, nimmt ein Buch raus und ich dachte so, okay. Und zwar war es die Autobiografie von Spock. Und ich liebe das so sehr. Die Autobiografie von Spock heißt The Many and the One und es ist das Edict-Symbol vorne drauf. Und ich dachte so, ja, und warum ich das so liebe, also als Star Trek-Fans werden es wissen, es gibt ja dieses ganz, ganz berühmte Zitat von Spock aus Star Trek 2, oder ein Dialog mit Kirk, wo er dann eben sagt, also the needs of the many outweigh the needs of the few or the one, ja. Und das ist natürlich so eine Referenz hier, das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich sehr viel Freude dran gehabt, ja.
Kommen wir zu unserer kleinen Anomalie, die, sobald sie das erste Mal da ist, Borg schreit. Wo ich mir dachte, so, warum geht's da wieder eigentlich so naiv ran?
Also ich finde, es schreit vor allen Dingen Borg, weil es grün ist.
Ja,
weil
es Star Trek und dann halt auch
war es doch auch alles grün.
Wir wollen mit Picard sprechen. Ganz viele Stimmen, die übereinander wabern. Denke ich mir so, das schreit doch Borg.
Kollektiv. Ja, ja.
Also das war halt so ein bisschen was so, da sind sie aber ein bisschen arg naiv da an die ganze Sache rangegangen, aber gut, wie dem auch sei, also Picard.
Gut, aber ich meine, die Nachricht ist Help us Picard und dann wird Artikel 15 zitiert, also ich meine, das ist der Artikel, wo um den Beitritt zur Föderation gebeten wird.
Genau,
also wenn
nichts
eine verwechseln
mit Artikel 50 der Lissabon-Verträge.
15. Genau. wenn eine unbekannte Spezies versucht, mit mir in Kontakt zu treten, mich konkret, also wenn ich Picard wäre, mich konkret um Hilfe bittet und dann auch noch sozusagen den Artikel zum Beitritt zur Föderation zitiert, dann würde ich da auch erstmal positiv rangehen. Ich meine, ich bin die Föderation. Ich bin
Starfleet.
Klar, aber
so ein bisschen Misstrauen?
Ja, schon.
Das sagt ja auch die Seven. Also genau das ist ja die Seven, da die Stimme des starken Misstrauens. Und ich fand diese ganze Situation auch interessant, wie sie es ausgestaltet haben, wo später klar war, das sind die Borg. Und diese Borg-Stimme halt nicht mehr so ganz tief war, als ob es irgendwie so ganz viele tiefe Männerstimmen sind wie früher, sondern war tatsächlich eben so eine Vielfalt an Stimmlagen in eins gegossen gehört. Und das fand ich ziemlich gut.
Das war die
coolste Borg-Ansprache, die ich bisher gehört habe.
Wir haben ja also hier wieder ein klassisches Star Trek Dilemma. Also Picard wird dann eben gerufen, um bei dieser Mission zu helfen, in Kontakt zu treten mit den vermeintlichen Anomalie oder zumindest mit den Wesen, die dahinter stecken. Wir ahnen es schon, es sind die Borg. Seven ahnt es auch, weil sie kann sie hören. Lustigerweise hatte ich total vergessen in dem Moment, dass Picard ja entzündet ist mittlerweile und der kann also die Borg auch nicht mehr hören. Weil ich dachte, er hört sie doch auch. Wieso fragt er denn Seven? Nein, er hört sie nicht mehr. Ja, also stimmt. Die alte Connection ist nicht mehr da. Da übrigens auch
ja nicht mehr, ja.
Klar. Richtig. Und da übrigens auch interessant, dass die Borg Queen, wenn es denn jetzt die Borg Queen ist, und wir denken alle, es ist die Borg Queen, aber dass die Borg Queen ihn auch.
Also es wurde ja gesagt, wir schicken unsere Queen rüber. Also ja,
richtig.
Auf jeden Fall eine
aber
Queen,
in den Untertiteln steht aber nicht, in den Untertiteln steht aber nicht Borg Queen, da steht Legion.
Also ich habe Borg Queen stand da.
Bei mir stand auch Borg Queen.
Okay, ich such's nochmal raus. Aber nichtsdestotrotz, also aber was ich dann umso interessanter finde, ist, dass sie ihn Picard genannt hat und nicht Locutus. Weil immer wenn sie ihn getroffen hat, hat sie ihn Locutus genannt. Und jetzt glaube ich, ist es das erste Mal, dass sie ihn Picard nennt. Und ich so, oh, okay.
Weil diese Borg haben
die Frage
aus
ist ja,
einer Anomalie raus, aus einem Raumzeit.
Ja,
genau. Ist das
wir
unsere Borg Queen,
richtig,
die wir kennen,
genau,
oder nicht?
Genau. Genau. Und die Frage ist aber auch
einer anderen Dimension
oder aus einer anderen Zeit. Das ist nämlich die Frage.
Ja
ist sie
auch.
Aus einer anderen? Ach so, weil das kann ja auch unterschiedlich sein. Sie kann aus einem alternativen Universum kommen. Sie kann aber auch einfach nur unsere Borg-Queen sein, aber aus einer anderen Zeit. 2000, 3000, 4000 Jahre aus der Zukunft oder wie auch immer, ja. Also, sie hat auf jeden Fall eine andere Optik als das wir von der, als die wir von der Borg-Queen kennen. Und da überlasse ich dir jetzt mal das Feld, Elle, weil du warst begeistert von der Optik.
Ja, das sah halt einfach ziemlich cool aus, sowieso, also diese Maske, ich denke mir auch, das wäre schön für Corona, genau, und dann halt auch mit diesem Cape und halt so ein bisschen, vor allem, ich habe das auch getwittert, war da halt auch dieses Schiff, also es hatte einerseits so von den Formen her dieses Wulvische, das auch sichtbar ist in Unimatrix 01, in Voyager, diese Queen-Kammer, wo die Türen dahin halt sehr wulvisch aussehen.
Ja, es öffnet sich auch in der Mitte, also es ist schon alles
genau.
Sehr
vulvig und dann gleichzeitig diese Strahlen außenrum, hast du so gefühlt, die Designer haben so ein bisschen auch den Sith-Thron aus dem letzten Star Wars-Film, so von Palpatine, so ein bisschen nachempfunden vielleicht. Und die Queen, die kommt ja eben auch mit einer schwarzen Maske, schwarze Cape, so ein bisschen eben dieses, ja, es wird jetzt Darkseid sein. Und es kann sein, dass die vielleicht die Queen aus diesem Paralleluniversum oder diesem ein Vor, sozusagen die Vorhut ist zu dem, wo Q ihn hinschickt, diese at the end of the road not taken. Also ich denke, das könnte da was sein.
Und sie hat ja nicht nur diese Maske, die ihr Gesicht de facto verbirgt, sondern sie hat ja auch diese Arme, die dann aus ihrem Körper rauskommen, mit denen sie so in die Puls quasi so rein fasst, um sich dann mit dem Schiff zu verbinden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es kann sein, dass es vielleicht jetzt deswegen so ist, weil ich auch Marvel gucke, aber ich hatte sowohl Dr. Ock, genau Dr. Ock Spider-Man-Vibes, als auch Venom-Vibes mit der Maske.
Ja.
Weil er ja auch eben...
Ja, total. Auf jeden Fall, das war so ein Gemisch aus allem möglichen Villains. War wirklich so eine, wie könnte man sagen, so ein Potpourri an Villains, nerdigen Villains.
Ja. Böse mich. Also sie war auf jeden Fall enorm cool.
Und sie hat... Was halt auch ist es nicht so ein, hey, ich will euch assimilieren, sondern ich brauche halt Power.
Ja.
Und zieht halt erstmal so gefühlt erstmal hauptsächlich Energie ab, um dann halt alle möglichen Schiffsfunktionen zu überschreiben. Wo Jurati dann Lieutenant Hawk aus First Contact nahezu wörtlich zitiert.
Ja. Ich bin ja immer noch traurig, dass der tot ist, aber ja, erzähl.
Ja. So hier, das und das und das und das. Fehlt eigentlich nur das so, quick, lock out the main computer. Das war das Einzige, was für noch mehr First Contact Vibes gefehlt hätte.
Vor allem
Und sie schießt halt auch aus und stunt halt alle Leute nur und erschießt sie nicht, sondern betäubt sie nur.
Eben, sie betäubt sie, vor allem, was aber halt lustig ist, wenn man halt Drag-Kultur kennt und Drag-Queens und man sagt ja sehr oft, eine Drag-Queen ist stunning, also sie haut einen um und dann halt so, no, she's not killing, she is stunning them.
Genau.
Und das war natürlich dann auch völlig, auch so ein bisschen so ein Seitenhieb, dass Leute ja mittlerweile, weil Drag-Queen oder Drag-Kultur und Drag-Queens ja viel so ein bisschen mainstreamig oder halt bekannter und fast so ein eigenes Nerd-Thema sind, dass natürlich dann diese Stunning Queen auf dieser Brücke ist und das eben auch ausgesprochen wird. Das war fantastisch.
Also ich habe noch zwei, drei Sachen zum Anmerken. Also wir haben ja trotzdem immer noch eine problematische Situation und zwar nicht nur, weil die Borg-Queen sich da jetzt hier die Power zieht und sich auch verbindet mit den anderen Schiffen, fast oder ist dabei, sich mit den anderen Schiffen zu verbinden und sich dadurch ja auch eine Armee quasi unterzuordnen, was wahrscheinlich auch dadurch befördert wird, dass wir ja hier Borg-Technologie in der Stargaze haben. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist für die Borg, sich dann vielleicht auch mit den Systemen in Verbindung irgendwie zu bringen, weil das ja bekannte Technik ist, die da drin steckt. Aber wir haben hier eigentlich ja das Problem, also eigentlich kommen die Borg ja, ich sag mal, in Frieden. Die wollen ja sagen, wahrscheinlich der Föderation beitreten oder zumindest mit der Föderation verhandeln, beziehungsweise mit Starfleet in dem Fall dann. Und das ist ja das Problem, das Picard hat. Also das ist ja auch die Diskussion, die wir sehen, dass Picard sagt, in dem Moment, jetzt, also wenn wir wirklich verhandeln mit den Borg, das könnte die entscheidende Wende und die große historische, geschichtliche Wende sein für Starfleet und die Föderation. Und dann sagt aber
Weil Seven, es halt ein nee, sehr nee. Mächtiger Verbündeter wäre.
Richtig. Und dann sagt aber Seven, hallo, Moment mal, habt ihr vergessen, das sind die Borg. Die wollen assimilieren. Und wenn sie es nicht können durch einen Gewaltakt, dann machen sie es durch Betrug und Manipulation. Und also sie traut dem Ganzen ja gar nicht. Und jetzt haben wir ja aber die Borg-Queen, die rüberkommt und als erstes sagt, ich komme in Frieden. Das ist übrigens auch sehr schön, kennen wir ja hier aus unseren 50er-Jahre, 60er-Jahre vielen. I come in peace, ja. Also ich komme in Frieden und dann aber auch gleichzeitig sagt, aber ich brauche vorher noch etwas. Und dann fragt ja Rios auch noch, was brauchst du denn? Da sagt sie, ja, Power. Also Macht oder, also aber im Sinne von, also
Energie
nicht im Sinne von,
oder
Energie, was? Danke, das genau, nee, also ich glaube Energie.
Zweideutig,
ich glaube,
zweideutig,
okay.
Zweideutig, weil sie ja auch die Kontrolle über die Schiffe an sich erlangt.
Mhm. Ja. Also ich habe es tatsächlich als Energie aufgefasst.
Halt Stärke wäre halt so das deutsche ambivalente Nomen dazu.
Ja. Und aber in dem Moment bin ich halt, ich bin immer noch unsicher, weil die Queen ja auch die Leute nicht erschießt, sondern sie nur betäubt. Ich bin immer noch unsicher, ob sie nicht vielleicht doch mit vermeintlich friedlichen Absichten gekommen ist. Also ich denke mir halt immer, Leute, redet miteinander. Vielleicht braucht sie zuerst Energie. Also es wäre gut gewesen, wenn sie gesagt hat, ich komme in Frieden. Dann gesagt hätte, aber bevor ich mit euch verhandle, bräuchte ich kurz mal ein bisschen Energie. Und also dann mit denen gesprochen hätte.
Sie sagt, ich komme in Frieden. Sie sagt, wir suchen Frieden. Irgendwie in der Art. Also sie sagt, we seek peace, we want peace. Irgendwie sowas.
Ja, also es ist alles irgendwie, es ist komisch. Und es ist aber so eindeutig bösartig, wie Seven das jetzt sieht, was ja auch verständlich ist, warum sie das so sieht. So empfinde ich das nicht. Also ich glaube, da steckt noch viel mehr in dieser Situation. Und wir wissen es einfach nicht.
So eine Verzweiflungstat. Einfach so, boah, ich muss erstmals wieder, wird irgendwelche Gründe geben, die sie gerade nicht nennen kann, weil es zu lange dauern könnte. Wer weiß.
Ja, oder vielleicht ist es auch jetzt eine Situation, in der sie eine bestimmte Reaktion hervorrufen will, weil sie weiß, dass die am Ende der Timeline sozusagen zu was führt, was dann rettend sein könnte. Also man weiß es nicht. Aber diese ganze Situation ist eben nicht so eindeutig. Ja.
Sie sagt zu ihm fast in der Stimme seiner Mutter, look up, also schau nach oben, wie seine
Wobei
Mutter
ich in dem Moment
Kindheit ihn aufgefordert hat.
Und ich weiß nicht, ob das, aber da war ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht eine Halluzination von Picard ist. Dass in dem Moment, in dem alles explodiert.
Es hätte auch eine Manipulation der Borg sein können, die ja schließlich all sein Wissen und seine Erinnerungen haben und das verwendet worden ist.
Okay, ja, man weiß es nicht. Also, und übrigens, was auch sehr seltsam ist, also am Ende ist es dann aber eben so, die Borg-Queen reißt sich dann quasi alle, oder ist dabei, sich alle Schiffe unter den Nagel zu reißen und daraufhin aktiviert ja PK eben die Selbstzerstörungssequenz und da hört man ja ganz kurz auch von Edith Piaf, non, je ne regrette rien und da dachte ich mir auch so, hä, Moment, also das ist so, also ist es jetzt Picard, der das quasi hört? Oder ist es für die Zuschauer eingespielt als Begleitung zur Szene? Oder warum? Also das war so ganz unerwartet.
Ich fand, das war einfach nur wahrscheinlich irgendwie so, dass er vielleicht das Lied wirklich angemacht hat oder es einfach so sozusagen unterstreichend für Picards Befinden. So.
Ja, so habe ich das dann auch interpretiert. Ja. Genau. Also heißt ja auf Deutsch, nein, ich bereue nichts. Also es ist ja ein ganz bekannter Song von EDP.
Die Borg Queen sagt übrigens, we wish for peace.
Genau, wir wünschen. Ah, okay. Ja,
ich habe es gerade nochmal nachgeschaut.
Nachguckt, ja. Naja, und dann explodiert eben alles, also alle Schiffe inklusive der Stargazer und in dem Moment Schnitt und wir sind zurück im Wintergarten und Picard ist wahrscheinlich am Leben, man weiß es nicht und da begegnet er jetzt Q. Und Q hat eine wunderschöne...
Vorher erstmal so, warte mal, wo bin ich hier? Warum sind die Fensterscheiben nicht bemalt?
Und warum sind diese Octagons, dieses Schutzschild über die Erde?
Genau, warum ist ja eigentlich alles so heruntergekommen? Also er ist erstmal komplett verwirrt, so wo bin ich dann? Läuft dann halt ins Haus, um halt Laris zu suchen, merkt halt so, warte mal, das Bild gehört da nicht hin? Was hat dieses komisch...
Da habe ich eine Frage. Das Bild, warum hat er, also er warum war er so erschüttert? Also nur, weil es ein anderes Bild war oder hatte diese Uniform, weil ich weiß gerade nicht,
naja,
also die er da anhatte.
Es sieht schon alles ein bisschen militaristischer aus natürlich.
Okay.
Und weil er halt so, ich habe doch kein Bild von mir an der Wand hängt.
Na, ich hatte nur gedacht, dass vielleicht das eine Uniform ist aus einer Folge und ich kann die Folge nicht zuordnen.
Nee,
oder aus dem Film.
Das ist quasi wie diese Kino-Toss-Uniform halt nur in schwarz. Und das
ja, genau. Das, ja, mit diesem Kragen und diesen, ja, ich weiß schon, also diesen Rüppchen quasi. Das habe ich auch gesehen, aber ich dachte, ich habe vielleicht einfach vergessen, wo es her ist. Okay. Er ist nur schockiert, dass er überhaupt da hängt. Okay. Ja.
Und dann halt dieser Synth, das fand ich halt so spannend, weil dieser Synth, der quasi statt Laris da ist in dieser Realität, ist ja natürlich auch ein Wink an Measure of a Man, wie eben auch Picard und Guinan drüber sprechen, dass das, wenn Maddox Recht bekommen würde, wäre sowas wie Sklaverei wieder möglich.
Ja, und es ist lustigerweise, was ich auch sehr schön fand, hier ist es der gleiche Schauspieler, der auch genommen wurde für diese allgemeinen Synths, nämlich Alex Diehl. Und da dachte ich, ach schön, es war ein schöne Continuation sozusagen. Hm?
Und fragt ihn dann noch hier, wo ist Laris? Und dieser, das ist dann so, weiß ich nicht, aber das ist ein Name, warte mal, das ist romulanisch. Etwa neuer Tag, New Day. Soll ich mal gucken, ob wir irgendeinen Migranten haben?
Vor allem, weil dann halt vielleicht klar ist, dass nach der romulanischen Supernova eben halt auch romulanische Refugees, migrantische Personen auf der Erde sind oder halt irgendwo in der Umgebung, aber halt einen ganz anderen Status haben wie in der Haupttimeline.
Mhm. Und dann fragte sie, was ist eigentlich hier los? Und dann ist also, that's an excellent question, Mon Capitan.
Ja.
Das war sehr schön, das Mon Capitan.
No.
Natürlich. No. God damn it.
Ja, sehr, sehr schön. Wie wir es halt schon aus TNG kommen, Q-Com mit dieser freudig trolligen Stimme, wie er ihn halt wieder so auf Französisch anspricht und dann Picards Ärger darüber, dass der schon wieder da ist. Mhm.
So, und dann natürlich aber,
was er gebrauchen kann.
Und dann aber auch so schön gleich natürlich provozierend, ach, du bist alt geworden, Moment, ich passe mich mal an, schnipp, ist er auch alt. Also das fand ich ein sehr schönes, ich fand das so übrigens in dieser Episode sehr, sehr schön gelöst, beides mal. Also warum Guinan vermeintlich älter aussieht und warum eben Q älter aussieht, weil das war ja auch eine Diskussion im Fandom, wo viele Fans gesagt haben, ich weiß nicht und wie kann man das und so. Ja, aber
bei Guinan hätte man es noch nicht mehr erklären müssen, weil da ist es eigentlich eine normale Kontinuität gewesen, wenn man
nein,
halt sieht.
Nein, ist es nicht, weil guck, hast
ja,
du gesehen,
klar,
wie sie in TNG ausgesehen hat? Sie hat über 500 Jahre so ausgesehen, wie sie in TNG ausgesehen hat. Und jetzt plötzlich innerhalb von 50 Jahren ist sie dann plötzlich so gealtert. Richtig, deswegen, das fand ich eine, und deswegen, ich fand es war schon, das musste man eigentlich schon erklären, finde ich. Es ergab nämlich innen kennen keinen Sinn. Und sie sagt man, sie kann willentlich ja bestimmen, ob sie ihr Äußeres altern lässt oder nicht. Und das fand ich eine schöne Lösung. Das war ein halber Satz hier, genauso wie jetzt mit Q ein halber Satz da. Und damit ist es nicht weiter diskutabel, sondern erledigt, ja?
Ja, aber bei Q
super
ist
gelöst.
Es halt, vor allem auch, Q haben sie sehr, sehr gut de-aged digital.
Ja.
Also wesentlich besser, als es halt mit Data in der ersten Staffel war.
Ja.
Den haben sie man hatte natürlich auch den Vorteil, er stand relativ weit hinten im Bild. Ja. Es war recht statisch. Also es war so ein, oh, du bist ein bisschen älter, als ich dachte. Moment, lass mich mal kurz aufholen. Schnipp und Problem beseitigt.
Ja, und ich meine, er macht natürlich auch gleich weiter, wie Q immer weitermacht, mit kryptischen Aussagen. Also von wegen, ja, du bist ja Freund von zweiten Chancen. Willkommen, the trial never ends. Also die Verhandlung, die Gerichtsverhandlung. Und hier beziehen wir uns ja wieder auf die allererste Folge von TNG. Richtig, das Verfahren endet niemals. Und willkommen, also welcome to the very end of the road not taken. Also willkommen zur Straße, zur Abzweigung. Ja. Die Straße, genau. Also das ist die Straße, die man nimmt, also so wie Schicksalswege, dem man folgt. Ja. Also willkommen zu dem Weg, der nicht genommen wurde. Ja.
Und was halt
sehr schön.
Auch wie gestellt Q halt auch am Anfang redet. Did you remember what I last said last parted ways?
Genau, so ganz gestellt, so poetisch, ja.
Das war so wunderbar typisch Q und Picard ist halt überhaupt nicht happy und damit endet dann das Ganze. Und im Ready Room gab es eine Vorschau auf die nächste Folge.
Ganz toll.
Und da geht's halt nahtlos weiter, wie sie beiden sich halt angiften. Also freundschaftlich angiften, möchte ich mal sagen. Also ja. Oder sich gegenseitig necken, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dann halt auch Q so, ah, that's so yesterday's Enterprise.
Ja, genau.
Wo man halt so, hallo, alternative Zeitlinie.
Ja, genau.
Ich nehme mal den ganzen Zaun.
Es ist wunderbar. Also es sind so viele schöne Referenzen drin. Und wir haben nicht nur die Vorschau auf die nächste Folge gehabt, sondern wir haben ja dann am Ende jetzt auch, oder beziehungsweise in USA dann, in Deutschland muss man da separat sich das klicken. Es gibt einen Trailer, der auch die gesamte Season 2 nochmal vorhersagt. Also was man erwarten kann in Season 2. Und da sind auch einige sehr interessante Bilder drin. Also da bin ich sehr gespannt. Wir werden uns dann jetzt, und ich glaube, das kann ich spoilern, weil ab nächste Woche wissen es dann auch alle, wir werden uns dann im 25. Jahrhundert befinden. Jetzt musste ich gerade mal nachdenken. Also ja. 2400 Eppes die ganze Zeit. Und in L.A. auch noch. Also da wohnen bestimmt auch einige von den Schauspielern. Das ist bestimmt irgendwie schon ein bisschen weird alles, wenn man da plötzlich jetzt in der Jetztzeit dreht.
Genau, was ich mich halt frage ist, also ich habe mir auch die Bilder angeguckt und da, wo sie in L.A. sind, steht Picard in einer Straße vor einer Hausnummer Nummer 10, die uns sehr bekannt vorkommt.
Ja.
Wo mir denkt so, aha.
Inwiefern? Bezogen auf was jetzt?
Nee, das sah sehr nach der Nummer 10 in der Forward Avenue aus.
Okay, ja.
Bevor
was
halt
Sinn ergebe, weil die Howard Avenue ist im Historical District, genau, und der wird damals vielleicht die normale Altstadt gewesen sein.
Na.
Genau.
Und die Borg Queen wird ja auch eine große Rolle spielen.
Und da habe ich aber eine Frage kurz, und zwar im Trailer wird genannt, dass sie in einem Labor war zur Erforschung. Habe ich da was verpasst? War das nach First Contact? Oder haben die das jetzt neu gesagt für die Staffel jetzt hier von PK?
Mit dem Labor hatte ich da nichts gehört, aber es sieht so aus.
Ich habe nur gedacht, ich habe was vergessen.
Wir sind jetzt ja schon in diesem Tracker hat's
in der darken Timeline.
In der Darkfleet Timeline. Und da kann es natürlich sein, dass sie halt, die Borg erobert haben und die Queen gefangen genommen haben.
Ja. Nee, ich hatte nur gedacht, ich habe vielleicht was vergessen, was zwischen First Contact und Nemesis stattgefunden hat. Das passiert öfter mal, dass ich so Sachen dann vergesse.
Okay. Und und die Borg Queen ja offenbar auch, also das kommt zumindest aus diesem Trailer raus, neben Geinen auch so mitbekommt, dass die Zeit nicht ganz so passt.
Ja. Und es muss aber noch jemanden oder eine Alienspezies, ich weiß nicht, oder Synths, keine Ahnung, geben, die wissen, dass es eine andere Timeline ist, nämlich The Guardian. Oder The Guardians, ich weiß es nicht. Also es wird nur gesagt, sie sollen The Guardian suchen und dann werden diese Typen mit diesen mulchigen Augen genau eingeblendet. Aber gibt's mehrere von. Deswegen weiß ich nicht genau, ob es vielleicht The Guardians sind.
Das ist auch das Interessante, weil wenn man sich den Trailer anguckt und dann immer mal wieder Pause, nächstes Standbild, gibt's auch das sind glaube ich 3 oder 4 Frames nur. So ein ganz kurzes Aufflackern relativ zum Schluss, wie halt auch Laris diese weißen Augen hat.
Ah.
Weil ich hätte jetzt gedacht, weil die heißen, wenn das tatsächlich die Guardians ist, das weiß man ja nicht, oder vielleicht gibt's auch nur einen Guardian, aber es klingt so ein bisschen, als gäbe es jemanden, der sozusagen für die Einhaltung der Timeline so ein bisschen die Oberaufsicht hat, nach dem Motto,
dass die CS9 mit dieser Zeitabteilung hatten.
Ja, oder eben wie in Marvel bei What If oder so, ich weiß es nicht. Aber das sind nur jetzt nur so Gedanken, was den Namen angeht.
Oder die Relativity in Voyager.
Ja, oder Section oder das die, wie heißen nicht Section 31, sondern wie heißen die Time Police. Ja, genau. Richtig. Ach so, ich war gedanklich besser.
Wie hießen die? Temporal
irgendwas.
Investigations.
Genau. Ja, super. Also irgend sowas. Es verspricht auf jeden Fall super spannend zu werden. Ich freue mich sehr drauf. Und grundsätzlich hat mir diese erste Folge super viel Spaß gemacht. Sie ist auf jeden Fall mit einem großen Bang hat sie gestartet. Macht sehr viel Lust auf mehr. Und eigentlich, also es ist ein bisschen faul, was so das Storytelling angeht, aber im Grunde haben wir mit Staffel 2 jetzt ein Reboot. Also das Einzige aus Staffel 1, persönlich finde ich, was wirklich hier noch wichtig ist für die Geschichte in Staffel 2, ist, dass Picard ein Synth ist. Aber alles andere, was passiert ist in Staffel 1, ist mehr oder minder abgehakt. Also wir haben jetzt quasi hier wieder, es geht jetzt quasi vom Neuen los, ja?
Ja.
Ja, und es ist halt auch ein gutes Stückchen klassischer, es wirkt noch mehr klassisch trackiger als halt schon vorher. Und es ist auch was, man brauchte, um diese Folge so richtig genießen zu können, brauchte man natürlich sehr viel Vorwissen, dass man halt diese ganzen Easter Eggs versteht und auch natürlich, ich meine, man muss wissen,
man muss nicht, ist. Nein, die Story funktioniert auch so.
Ja, ich meine, klar, die Story funktioniert so, aber du denkst dir, wenn du halt kein Vorwissen hast, denkst du so, okay, was ist diese Guinan und Q? Da ist bei diesen beiden Charakteren ist Vorwissen ganz gut. Der Rest stimmt, funktioniert so auch wunderbar. Ob man jetzt das Schiff, auf das sie geschickt werden, erkennt oder nicht, wurscht. Ob man jetzt weiß, was Kobayashi Maru ist, egal. Aber dass halt Guinan und Q halt so zwei besonders herausgehobene Charaktere sind, das ist, und dass Picard mal am Borg war, gut, ja. Aber das hat man in Staffel 1 schon mitbekommen, also, aber Guinan und gerade halt Q, dieses, warum hat Picard so Angst vor Q? Oder ist nicht erfreut, ihn zu sehen. Das ist das, was man wissen sollte. Aber auch wenn man das nicht weiß, also ein Kumpel von mir hat mich Freitagabend angeschrieben, meinte so, und der hat durch Lower Decks zu Star Trek gefunden.
Mhm, mhm. Er hat dann nur kurz den Q hat er ja schon nur kurz halt gesehen. Ja,
ja, genau. Der ist aber auch nur über die Gänge geschwebt, also da war es ja auch nicht mehr.
Genau, und er hat dann auch Disco geguckt und hat sich auch die alten Sachen angeguckt. Ich hatte ihm auch empfohlen, guck dir DS9 an, das wird dir gefallen, wie ich es auch bei Erik gemacht habe. Und ja, es hat ihm gefallen.
Da kommt Q auch nur sehr kurz vor, ja.
Aber er hat auch gesagt, ist das ein geiler Auftakt gewesen?
Ja, ja.
Ja, ja. Aber also ich fand auch ganz toll, also Q ist wieder da, ja. Guinan ist wieder da, ja. Und es waren so herzerwärmende Szenen. Also
Picard, die Borg-Queen ist wieder da.
Ja, die Borg-Queen ist wieder da, ach super. Also bei der Borg-Queen fand ich es eher scary, aber okay. Also sie war zumindest sehr, sehr cool, wie sie aufgetreten ist. Bei Picard und bei Guinan fand ich, hat sich so ein bisschen die Chemie der beiden außerhalb der Kamera auch in die Kamera übertragen. Also ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Chemie, die wir bei den beiden hatten. Man hat gemerkt, das sind alte Freunde und die, so haben die auch miteinander gespielt. Also das fand ich sehr, sehr schön. Und auch die ganze Dynamik, dass eben auch Guinan sozusagen ihm Hilfestellung gibt und Rat gibt, aber eben sich auch nicht fürchtet, ihm mal die Wahrheit zu sagen. Ja. Während er auf der anderen Seite sagt, okay, stimmt schon ein bisschen. Also das fand ich ganz schön. Und auch die Dynamik zwischen Picard und Q, beziehungsweise Patrick und John Delancey, wieder großartig. Ich meine, die beiden schlüpfen zurück in ihre Rollen, das sind alte, eingetragene Schuhe, man muss es ja so sagen, ja. Und natürlich kann man da, also die versuchen, neue Sachen mit reinzubringen, absolut, aber gleichzeitig ist da eben schon was da. Und wenn man die kennt, so wie wir, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Ja, also ich meine, wenn ein John Delancey in dieser typischen Q-Stimme aus dem Off ist, noch nicht mal im Bild, sagt, Mon Capitan, da bin ich schon, oh mein Gott, ja, also da freue ich mich einfach. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich erwarte wirklich ganz, ganz viel. Und diese ganzen Referenzen, The Trial Never Ends und sowas, es ist natürlich alles sehr bedeutungsschwanger. Also wir haben hier so viele Zitate drin gehabt in dieser Episode und alle waren sie irgendwie so ein bisschen so doppeldeutig, dreifachdeutig und so. Aber toll, toll. Also ich hoffe jetzt auf ganz, ganz viel. Ich finde, einiges lässt sich auch ganz gut vorhersagen. Ich glaube, wir sind da meistens ganz gut mit unseren Rate, mit dem, was wir raten. Aber mal gucken. Also vielleicht ist ja auch die ein oder andere Überraschung dann dabei.
Ja. Was auch sehr zu empfehlen ist, im Ready Room diese Woche gibt es ein sehr langes Interview von Will Wheaton mit Patrick Stewart. Da merkt man halt auch, da ist jahrzehntelange Freundschaft und jahrzehntelanger Respekt schwingt da ganz. Es ist so, alte Freunde unterhalten sich.
Ja, ja.
Und das ist halt so weniger so, Will Wheaton unterhält sich mit Papa, so wie man es manchmal bei Riker hat. Da hat man oftmals so sehr starke Vater-Sohn-Vibes.
Ja.
Es ist da mehr so, man unterhält sich mit seinem Opa oder entfernter verwandten Onkel.
Cousin dritten Grades. Wie war das? Das war ja auch in Ready Room, wo ich glaube, Will hat ja gesagt, er meinte, wenn, also Q hat ja gesagt, gehört irgendwie zur entfernten Familie. Also so Cousin zweiten Grades oder so. Und so, ja, genau, richtig, passt. Also die TNG-Crew ist die Hauptfamilie und Q ist sozusagen der Cousin von etwas weiter außerhalb. Und ich so, ja, sehr schönes Bild.
So, auch wie er es halt gesagt hat, der awkward Cousin, der immer bei den großen Sachen da ist, weil man ihn einladen muss, obwohl man ihn eigentlich nicht dabei haben will.
Ja, genau.
War ein sehr schöner Vergleich, wo ich dachte, ja, sehr passend, sehr schön. Ja.
Dann freuen wir uns auf die Episode nächste Woche. Penance, das
die Buße.
Grob übersetzt die Buße.
Das ist jetzt nur geraten. Also ich weiß nicht, wie die Folge offiziell heißen wird, aber ich würde es die Buße nennen. Und da übrigens noch ganz schön, weil wir haben ja jetzt über die Vorschau gesprochen. In der Vorschau sagt Q auch, this is not a lesson, it's a penance. Also
ja.
Es ist keine Lektion, es ist kein Unterricht, keine Unterrichtseinheit oder Lektion, die ich euch erteile. Es ist Buße. Und ich so, aha, okay. Ja,
vor also, allem kriegen wir auch mit Penance und wo halt ein Captain auch Penance machen muss, ist ja in Sacrifice of Angels, Deep Space Nine, wie Sisko also im Wurmloch fliegt und das Dominion fliegt, also die Wurmloch-Aliens / Propheten dazu überredet, doch bitte das Dominion-Flotte aus dem Wurmloch zu befördern. Und dann, dann halt auch die Prophets halt ihnen sagen, ja, wir machen es, aber for that we have to exact a penance. Und dann wird halt sein Paar, sein Lebensweg, seine Energy quasi geändert, indem sie an sein Ohr greifen. Und dann halt, ja.
Sind wir gespannt, was da nächste Woche kommt. Ist übrigens nicht mehr wie in der ersten Staffel von Picard. Die Folgen kommen nicht mehr Mitternacht, sondern halt mutmaßlich 9 Uhr morgens. Also ich hab
aber auch nicht immer, weil die erste Episode jetzt, die war nämlich nicht um 9 Uhr morgens auf Prime. Die kam erst irgendwie um 11 oder so. Da gab es schon ganz viel Klagerei.
So wie bei Lower Decks, das ist ganz furchtbar.
Ja, also da gab es nämlich auch schon Klage hier in Deutschland, der so, wo ist denn die Folge? Die sollte doch spätestens um 9 drinstehen und war sie halt nicht.
Ja.
Ja.
Um 9 war es bei Netflix immer, aber ja.
Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Mitternachtsschauen mehr, wie es noch in Staffel 1 der Fall war. Und wenn ihr noch was anderes haben wollt, wenn ihr sagt, hey, Disco und Picard, das füllt meine Entertainment Needs noch nicht. Zweite Staffel Space Force auf Netflix und Upload gibt's auch demnächst die zweite Staffel bei Prime Video. Das verspricht auch wunderbar absurd lustig zu werden.
Ja, und
da
es gibt noch Prime wieder, kein Sci-Fi, aber trotzdem super, ist ja jetzt die vierte Staffel Marvelous Mrs. Maisel ist wieder da. Die droppt um 1 Uhr morgens.
Naja, dann habt ihr einiges zu gucken, inklusive natürlich der nächsten beiden Folgen für nächste Woche.
Genau.
Ja.
Wir hören uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.